RunSkills, deine Lauf-Community, hilft dir bei Fragen zu den Themen Training, Wettkampf und Ernährung. Also, Laufschuhe an und los!
Hola und buenos dias aus dem wunderschönen München. Ja, ich bin leider nicht mehr in Südamerika, nehme den Podcast quasi jetzt schon hier zu Hause auf. Aber wie jede Reise ist auch der schönste Trip irgendwann mal zu Ende. Und ja, zu Hause ist es ja eh am schönsten. Und ja, ich freue mich einfach, dass ich heute eine neue Folge aufnehmen kann für euch. Denn A, schulden wir euch sowieso eine neue Podcast-Folge. Die letzte liegt, glaube ich, schon 2 Monate zurück und das geht natürlich gar nicht. Und zweitens haben sich ganz viele das Podcast-Format gewünscht, wo ich über meine Reise nach Patagonien spreche. Und ja, das möchte ich heute auch machen. Es wird eine quasi so ein bisschen eine Sonderfolge, weil es geht heute nicht unbedingt ums Laufen oder Sport an sich, sondern es geht eben um die Region Patagonien, was man da machen kann, was man dort sehen kann und auch alles zu der Reise an sich, also zu den Kosten, zur Organisation, was man bedenken muss, auf was man achten muss. Das waren alles auch die Fragen, die von euch gekommen sind. Die möchte ich natürlich heute hier unbedingt beantworten. Und ich freue mich auch, dass ihr euch für die Podcast oder das Podcast-Format entschieden habt, weil einfach auf Instagram, das würde den Rahmen sprengen. Also da gibt es dann doch auch zu viele Leute, die irgendwann sagen, hey, eigentlich bin ich hier wegen Laufen und jetzt nicht nur noch wegen Reisen. Aber auch für die Leute, die jetzt sagen, eigentlich ist das gar nicht jetzt so mein Thema, sei gesagt, ich werde auch ein bisschen was zum Thema Laufen sagen, weil diese Region allgemein perfekt ist für alle Menschen, die Aktivitäten draußen lieben. Also sei es Wandern, sei es Laufen, sei es Klettern vor allem, ganz wichtig, oder einfach nur spazieren gehen oder gern an der Luft sein. Und von daher denke ich, ist heute für jeden was dabei, auch jemand, der natürlich sowieso gern reist oder Inspiration braucht für neue Destinationen. Oder einfach für jemanden, der sagt, es interessiert mich einfach mal. Und ja, deshalb hoffe ich, dass ihr viel Spaß mit der Folge habt. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ich heute darüber sprechen kann, denn es ist jetzt knapp 5 Tage her, seitdem ich wieder in Deutschland bin und es ist noch alles relativ frisch. Das heißt, meine Euphorie ist auch noch ganz oben und da kann man einfach ganz anders drüber sprechen. Also ihr kennt das wahrscheinlich, wenn man dann gerade erst zurückkommt, dann ist man ja noch so in so einer Blase und möchte das auch nicht wahrhaben, dass das jetzt irgendwie vorbei ist und da ist man ja immer noch ganz Feuer und Flamme für alles. Und deshalb, ja, freue ich mich auf die Folge heute, wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören und ja, würde einfach mal loslegen, weil ganz viele mich gefragt haben, auch warum Patagonien und manche auch gesagt haben, hä, das habe ich so noch nie auf dem Schirm gehabt. Damit konnte ich nie was anfangen und seitdem sie die Bilder und Videos gesehen haben, sind sie jetzt absolut begeistert und deshalb möchte ich einfach zu Beginn allgemein was zu Patagonien sagen, damit man das mal geografisch einordnen kann und so ungefähr eine Vorstellung bekommt, wie es da abgeht oder wie es da aussieht und was man da erwarten kann. Also Patagonien, das denke ich, sollten die meisten wissen, liegt in Südamerika und zwar im Süden. Und Patagonien teilt sich in sozusagen 2 Teile. Einmal in den chilenischen Teil, das ist dann quasi Westpatagonien. Und einmal in den argentinischen Teil, das ist dann Ostpatagonien. So, jetzt wollte ich noch kurz was sagen, weil meine Stimme gerade ein bisschen abschmiert. Alle, die das verfolgt haben, meine Reise, haben gesehen, auch auf Instagram, dass ich ein bisschen angeschlagen war im Urlaub. Also schon in der ersten Woche hat es mich hustenmäßig erwischt. Und das ist gerade erst am Abklingen. Das heißt, es kann sein, dass meine Stimme heute A, ein bisschen komisch klingt und B, ich vielleicht zwischendrin mal eine kleine Pause machen muss, um was zu trinken oder zu husten. Das versuche ich dann natürlich rauszuschneiden, aber nur, dass ihr euch nicht wundert, was da los ist. Aber mir geht's super gut. Mir ging es auch im Urlaub blendend. Ich war richtig gut drauf. Eben nur der blöde Husten. Gut, da haben wir das nochmal kurz geklärt. Ja, Patagonien, haben wir jetzt schon gesagt, ist ein Teil Chile, ein Teil Argentinien und wird durch die Anden getrennt. Und zu Patagonien gehört unter anderem auch die Insel Feuerland. Das ist ja auch da, wo wir gewesen sind. Und Feuerland und das Festland, also Festland Chile, Argentinien, wird durch die Magellanstraße getrennt. Das heißt, wenn man mit der Fähre jetzt vom Festland nach Feuerland fährt, überquert man die Magellanstraße. Und das Besondere an der ist noch, dass die den Pazifik und den Atlantik miteinander verbindet. Also das ist auch nochmal so eine ganz spannende Sache. Und an sich ist Patagonien auch sehr, sehr dünn besiedelt. Also für alle, die keine Lust auf Großstädte haben oder sagen, sie wollen viel, viel, viel Natur und wenig Menschen, die sind absolut richtig dort. Denn es gibt gerade mal so im Schnitt 2 Einwohner pro Quadratkilometer. Also am besten merkt man das auch, wenn man da mit dem Bus fährt. Da kommt dann wirklich weit und breit kilometerlang einfach nichts, außer wirklich so steppenartige Wiesen und alles sehr ausgetrocknet ein bisschen. Und man sieht ab und zu mal ein paar Füchse oder ein paar Guanacas. Ja, also das war es dann auch schon. Und dann irgendwann, wenn man ewig gefahren ist, kommt dann immer irgendwie ein absolut krasses Highlight. Also man sieht auf einmal Berge, Gletscher, also das kommt dann mit einmal. Und das ist auch so das Besondere an der Region, fand ich. Denn man erwartet das ja nicht. Man fährt dann ewig und denkt sich, kommt dann noch was? Und dann kommt es eben und man wird wirklich umgehauen von dem Anblick dieser Natur. Also es ist wirklich mega geil. Also das kann ich jetzt schon mal so vorweg sagen, vor meinem Fazit am Ende. Und es hat auch wahrscheinlich jeder gemerkt, der die Reise verfolgt hat, dass ich absolut begeistert war und immer noch bin. Ja, und das habe ich jetzt schon gesagt. Landschaft ist, wie gesagt, sehr karg teilweise. Und man nennt es auch Pampa. Also dort sagt man wirklich, man fährt durch die Pampa. Und jetzt wisst ihr auch, wo der Begriff herkommt. Also wenn ihr mal sagt, keine Ahnung, wenn dich jemand fragt, wo bist du gerade? Und du sagst, ja, irgendwo hier in der Pampa, dann könnt ihr immer an Patagonien denken. Weil Pampa heißt nichts anderes als eigentlich so steppenartige Hochebene. Ja, und zum Wetter oder zum Klima allgemein kann man sagen, dass es auf chilenischer Seite doch vorwiegend feucht und kühl ist. Und am argentinischen Teil ist es doch sehr trocken. Und was natürlich Patagonien ausmacht, ist der Wind. Also in den Insta-Stories habe ich das immer versucht einzufangen, aber das war mir eigentlich nicht möglich, weil ich erinnere mich noch an eine Wanderung, als wir da ein bisschen weiter hochgegangen sind. Da war dann irgendwann so eine Kurve und da war nichts geschützt. Und auf einmal kam der Wind so stark, dass wir uns dort an dem Felsen festhalten mussten, weil wir Angst haben, dass uns der Wind einfach umhaut. Und da war natürlich dann links und also links war Felsen und rechts war dann aber natürlich, sag ich mal, Schlucht, also da ging es natürlich runter. Das heißt, da hatte man dann schon so ein bisschen Respekt davor und dann hat man natürlich diesen ganzen Staub in die Augen bekommen und da hat man wirklich gemerkt, oha, das ist Patagonien und das haben auch oft die Reiseführer gesagt, also unsere Guides für die Touren, die haben immer gesagt, wenn dann starker Wind kam, people, that's Patagonia. Also das ist wirklich so, das merkt man, Patagonien Wind. Darauf muss man sich natürlich dann auch einstellen. Und deshalb komme ich da eigentlich auch direkt zu der ersten Frage, die kam, nämlich, welche Tipps ich habe vor der Abreise. Und da würde ich gleich das Thema mit dem Wind nochmal aufnehmen, denn ganz klar, wenn man viel Wind hat, braucht man auch das entsprechende Equipment und die richtige Ausrüstung und vor allem die richtige Klamotte. Weil in Patagonien ist es so, es kann sein, es ist absolut windstill und dann geht man irgendwie eine Stunde wandern und dann schlägt das komplett um. Das heißt, man kann nicht sagen, nur weil es morgens irgendwie blauer Himmel und Sonne ist und windstill, dass es dann auch so bleibt. Also beim Wandern ist das A und O oder allgemein, wenn man da unterwegs ist, dass man auch immer Wechselsachen dabei hat und sich auf alles Mögliche einstellt. Und deshalb ist eben vor der Abreise zu beachten, dass man diese ganzen Sachen einpackt. Und da ist mein Tipp einfach, nehmt nur Funktionskleidung mit. Vergesst wirklich irgendwelche Baumwoll-T-Shirts oder fette Hoodies, auch wenn die kuschelig sind und gut aussehen, aber die bringen euch gar nichts. Weil in Patagonien ist allgemein So, jetzt muss ich kurz was trinken. So, jetzt bin ich wieder da. Entschuldigung. Wo war ich? Genau, also man muss, es gibt eine Regel in Patagonien und die heißt Zwiebelschicht. Also das heißt, man muss wirklich verschiedene Schichten einpacken vom Funktions-T-Shirt und da kann man natürlich Lauf-T-Shirts nehmen, die sind natürlich bestens geeignet, bis hin zu Fleece, also oder so Langarm-Shirts, die kann man auch die vom Laufen nehmen, bis hin zur richtigen Jacke. Also ich hatte eine Wind- und Regenjacke mit und mit der bin ich richtig gut gefahren, weil die ist nicht zu dick, die hält aber Wind ab und wenn es regnet, eben auch Regen. Ich meine, wenn es jetzt richtig schüttet, wirst du so oder so nass, auch mit der besten Regenjacke oder mit so einem Überzieher. Aber das kann ich nur empfehlen, so eine Wind- und Regenjacke mitzunehmen. Und ich hatte tatsächlich nur Laufsachen mit oder so Skiunterwäsche. Und das ist halt der Vorteil bei den Sachen ist, dass die einfach super schnell trocknen. Das heißt, wenn man die mal im Hostel auswaschen muss, kann man die irgendwie drüber hängen und dann sind die nächsten Morgen trocken. Das wäre natürlich bei so einem Baumwollhoodie nicht der Fall. Das heißt, einfach so viel Funktionskleidung mitnehmen, wie geht. Die nehmen auch nicht viel Platz weg. Die kann man gut zusammenknautschen und auch in den Rucksack stecken. Und genau, also das ist Tipp Nummer 1. Dann natürlich ganz viele Regen- und Windsachen. Also sprich, wirklich eine Regenhose ist das A und O. Wir haben sie tatsächlich nicht einmal gebraucht in der Zeit, aber man weiß es eben nie. Also weil das Wetter super schnell umschlagen kann und wenn man dann wandern geht, wenn starker Wind ist und es ist nicht mehr so warm und hat dann noch nasse Beine, dann wird es halt richtig unangenehm. Das heißt, Windhose, nee, was habe ich gesagt? Regenhose, Regenjacke. Dann gibt es natürlich so die Klassiker wie diesen Schutz für den Rucksack, den man mitnehmen sollte. Also den man so drüber ziehen kann, hier so ein Kondom da. Und natürlich wasserfeste Schuhe. Also ganz, ganz wichtig in Patagonien sind Wanderschuhe. Wobei ich da auch jetzt eingrätschen muss und sage, ich hatte keine Wanderschuhe mit, sondern Trailrunning-Schuhe. Und da hatte ich aber auch nicht solche ganz flachen, dünnen Schlappen, sondern ich hatte die, das ist jetzt Achtung Werbung, von On. Die Cloud Surf sind das, glaube ich. Und mit Gore-Tex. Das heißt, die sind bis zu einem gewissen Grad natürlich wasserdicht. Das ist auch gut, aber na klar, wenn es jetzt mega schüttet oder man noch durch irgendwelche Flüsse waden muss, dann wird man so oder so nass. Aber bei denen hat mir eben gefallen, die sind nicht so wuchtig, A, im Transport und B, bin ich mit Wanderschuhen so ein bisschen auf Kriegsfuß, weil ich mag das nicht, wenn die so klumpig sind und so schwer sind. Aber in unserer Reisegruppe hatten tatsächlich fast alle solche Wanderschuhe, die bis zum Knöchel gehen. Ich denke, da muss man einfach gucken, was man gern hat. Aber wenn man gute Trailrunning-Schuhe hat mit einem guten Grip und gutem Profil mit Gore-Tex, würde ich sagen, die reichen. Aber das ist quasi so ein bisschen auch mein Empfinden, mein persönliches. Da muss jeder selber für sich entscheiden, was er gern hat. Wobei ich mir immer sage, die Dinger, die mir da gewandert sind, die kann man ja auch rennen und die würde ich ja auch nicht mit Wanderschuhen rennen. Da hätte man ja auch, sage ich mal, nur Trail-Schuhe an. Also von daher müsst ihr ein bisschen gucken, was euch so auch taugt oder wo ihr wisst, ob das wäre, was ihr gern mögt. Ja, das ungefähr so ein bisschen zum Equipment. Ich meine, da gibt es jetzt noch eine Million andere Tipps, aber das kann man dann natürlich auch alles nochmal googeln. Da gibt es überall Packlisten, dass man dann irgendwie noch Panzertape einpacken sollte, aber das ist ja für jede Reise irgendwie wichtig, dass man Medikamente mitnimmt oder Pflaster. Das will ich auch gar nicht nochmal so ins Detail gehen, sondern jetzt eher so auf Patagonien bezogen, wirklich das Thema mit der Funktionskleidung, den Wind- und Regensachen und ja, und Wanderschuhe halt, da seid ihr schon mal safe. Und das darf ich nicht vergessen, das Allerwichtigste ist wirklich ein Bufftuch und eine Mütze, ein Stirnband und eine Sonnenbrille. Also ohne Sonnenbrille kann es tatsächlich passieren, gerade wenn man dann auf die Gletscher geht oder so, dass man da, ich weiß nicht, ob man das so sagt, dass man sich die Augen verbrennt, aber wir haben so eine Geschichte gehört von einer aus der letzten Gruppe, die dann im Krankenhaus war, weil sie auf dem Gletscher keine Sonnenbrille auf hatte. Von daher, auch durch den Wind, du kriegst ja alles ins Gesicht geschleudert, da würde ich auch empfehlen, eine Sonnenbrille mitzunehmen. Und, was habe ich gesagt? Ja, Bufftuch ist unerlässlich, alleine schon wegen dem Wind, da muss man sich einfach schützen und das kann man über die Nase ziehen, über die Ohren ziehen. Da kann man auch noch ein Stirnband draus machen. Also da nicht geizen und lieber 2-3 Tücher mehr mitnehmen, auch vielleicht mal ein dickeres, weil die einfach lebensnotwendig sind. Also so empfand ich das und ich glaube die anderen auch. Ja, dann zum Thema, was braucht man noch vor Abreise? Klar, gibt es dann noch so Sachen wie Impfungen. Da würde ich euch aber immer empfehlen, einfach zu recherchieren, was da steht. Ich meine, so Polio, Tetanus, Hepatitis, Diphtherie und wie das alles heißt, das wird immer empfohlen. Aber am besten, man spricht das nochmal ab, vielleicht mit einem Tropenarzt und recherchiert da. Ich hatte die ganzen Impfungen noch von meiner letzten Reise, von daher war ich da abgesichert. Aber jetzt was Spezielles braucht man tatsächlich nicht. Ja, dann ganz, ganz wichtig, das hat uns vorher niemand gesagt. Das kann man nur durchs Recherchieren rausbekommen. Aber man sollte auf jeden Fall genug Bargeld mitnehmen. Also gerade für mich, ich bin ja eine Generation, die am liebsten nur mit Visa-Karte zahlen würde oder mit meiner Laufuhr am besten noch, ist das Thema Bargeld immer so ein bisschen, ich behandle das immer stiefmütterlich und weiß, naja, da kannst du schon mit Karte zahlen. Das funktioniert tatsächlich auch im Rest von Südamerika ganz gut. Ich war ja schon vor 7 Jahren in Südamerika und hatte damit gar keine Probleme, was die Bezahlung mit Visa angeht oder mit Kreditkarte allgemein. In Patagonien jedoch sieht das ein bisschen anders aus, weil man muss auch dazu sagen, da gibt es halt nur ein paar größere Städte, da reden wir aber auch von 20.000 Einwohnern oder so, da gibt es dann schon einige Banken auch, meistens kann man schon irgendwie Geld abheben, aber ich hatte auch den Fall, dass ich in einer Stadt gar kein Geld bekommen habe, konnte zum Glück mit Kreditkarte zahlen. Dann gibt es wieder Regionen, da kann man Bargeld abheben, aber man kann nicht mit Kreditkarte zahlen. Oder Region, da kann man gar nichts von beiden. Wenn man dann kein Geld dabei hat, sieht es natürlich düster aus. Und es gab wirklich Restaurants in den Dörfern oder in den Städten, da hieß es nur Bargeld. Und ich hatte natürlich, keine Ahnung, 200 Euro mit, die habe ich in Buenos Aires getauscht und hatte dann am Ende natürlich nicht mehr so viel Geld übrig, weil man überall nur bar zahlen konnte. Und das war natürlich ein bisschen nervig, muss ich sagen, weil man dann die ganze Zeit damit beschäftigt ist, Geld aufzutreiben. Und falls ihr nach Patagonien wollt, ist mein Tipp, nehmt einfach, auch wenn das viele nicht mögen, so viel Bargeld dabei zu haben, ich zähle da auch mit rein, so viel Geld wie möglich in Dollar mit. Das ist auch was, was mich leider ein bisschen gestört hat, weil ich in einem Land bin, wo die mit argentinischen bzw. mit chilenischen Peso zahlen. Die wollen aber das Geld nicht. Also es gibt zum Beispiel Restaurants. In Buenos Aires waren wir in einem Restaurant. Da stand dann irgendwie auf der Rechnung, dass man, auf der Rechnung stand also argentinische Peso, so und so viel. Und dann stand drunter, das sind dann 35 Dollar, das sind dann so und so viel Euro. Also das war schon so umgerechnet. Und dann haben wir die argentinischen Peso mal in Dollar umgerechnet und haben gemerkt, dass wenn du mit Dollar zahlst, du billiger kommst als mit argentinischen Peso. Und das liegt daran, weil die Dollar wollen. Die wollen ihr eigenes Geld nicht. In Argentinien geht das ja noch, aber zum Beispiel Chile ist die Währung super schwach. Also nur als Beispiel, argentinische Peso ist ein Euro sind ungefähr 70 Peso, plus minus, ne, je nach Wechselkurs. Und in Chile, der chilenische Peso ist 1 Euro sind 823 chilenische Peso. Das heißt, diese Währung ist halt super schwach. Wenn man von chilenischen Peso in argentinische Peso wieder umtauschen will, macht man einen riesen Verlust zum Beispiel. Und es gab auch viele Läden, wo dann stand, ja, wir nehmen Dollar. Trinkgeld zum Beispiel hat auch unser Guide gleich gesagt, Dollar oder Euro. Also für die eigentlich mehr Dollar, also Euro bringt denen jetzt ja nichts, aber also schon, aber die wollen schon mehr dann Dollar, aber zum Beispiel unserem Guide haben wir auch Euro gegeben. Also das ist immer so ein bisschen, die wollen fast immer nur hauptsächlich Dollar, die nehmen aber auch teilweise Euro. Ihr eigenes Geld wollen sie tatsächlich, ja, leider Gottes nicht, weil die Währung auch sehr schwach ist. Von daher, das war jetzt zwar ein bisschen längerer Ausflug in das Thema Geld, aber das stimmt einen natürlich auch so ein bisschen nachdenklich, dass die natürlich nur Dollar wollen. Die Touris machen das dann natürlich auch, weil für uns ist es leicht, an Dollar zu kommen. Und ja, da bin ich ein bisschen so im Zwiespalt. Am liebsten würde ich alles einfach mit Kreditkarte zahlen, in denen ihrer Währung. Die wollen aber nur Bares und dann nur Dollar. Ja, also das ist so ein bisschen, okay, da will ich jetzt auch gar nicht weiter drüber philosophieren, was da jetzt ist. Aber wenn ihr dahin fahrt, nehmt einfach wirklich genug Bargeld mit und am besten wirklich viele Dollar. Ja, und sonst, bevor ihr abreist, noch ein Tipp. Also bevor ihr abreist, müsst ihr das Ganze ja natürlich auch buchen. Und da kann ich euch nur den Tipp geben, das rechtzeitig zu buchen. Denn Patagonien wird auch immer beliebter, so als Reiseregion. Und man kann natürlich auch das ganze Jahr dahin fahren. Das wird aber jetzt nicht unbedingt empfohlen, weil im Winter kann es da echt ungemütlich werden. Das heißt, auch diese ganzen Reiseanbieter bieten eigentlich die Reise fast nur im Zeitraum zwischen Oktober und März an, denn da ist dort Sommer. Also es ist genau umgekehrt wie bei uns. Wenn wir Winter haben, haben die Sommer und umgekehrt. Und von daher sollte man sich schon zum Beispiel jetzt überlegen, okay, ich möchte im nächsten Jahr fahren, weil die Reisen doch sehr schnell ausgebucht sind. Und wenn man es auf eigene Faust macht, darf man auch nicht vergessen, diese Städte, die teilweise zum Beispiel wie El Calafate. El Calafate ist die Stadt, die dann quasi als Touristenstadt fungiert, wenn die Leute zum Perito Moreno Gletscher wollen, diesen bekannten Gletscher, wo ich auch auf Instagram das Bild da geteilt habe. Und da kann man natürlich sich vorstellen, dass auch dann die Hotels und Hostels oft ausgebucht sind, weil das sind alles halt super kleine Städte. Und von daher muss man sich dann auf eigene Faust schon relativ frühzeitig informieren und vielleicht was reservieren und muss das so ein bisschen im Blick haben, weil das ist nicht so jetzt, okay, man macht es super spontan. Ich meine, man kann immer noch zelten, das gibt es halt auch noch die Möglichkeit. Wenn man einen Mietwagen hat, kann man ja auch im Auto pennen. Und mir haben auch schon viele geschrieben, dass sie spontan da runtergefahren sind oder sind runtergefahren, haben dann spontan alles gebucht und es hat meistens geklappt. Also das kann natürlich auch sein, aber mir haben damals wirklich viele, die schon da waren, gesagt, man sollte das vorher am besten schon mal ein bisschen abchecken. Und gerade zur Hauptreisezeit, die halt zwischen Oktober und März liegt, das einfach ein bisschen im Blick haben. Also ich meine, ich bin damals ja auch auf eigene Faust durch Südamerika gereist, 3 Monate durch 5 Länder, glaube ich. Und wir haben auch immer was bekommen, waren aber halt auch nicht zur Hochsaison. Und von daher hatten wir auch dann immer ein bisschen Auswahl und mussten dann nicht das nehmen, was noch da ist. Genau, aber wenn ihr eh über einen Reiseanbieter bucht, wäre das Thema eigentlich hinfällig. Genau, also ich kann euch empfehlen, zu der Zeit zu fahren, wo wir jetzt waren, weil im Januar haben die nämlich in Südamerika Ferien. Das heißt, es gibt ganz viele Menschen aus Südamerika, die dann auch zu diesen ganzen Hotspots fahren und dann wird es halt richtig voll. Das heißt, Februar und März, da fängt ja an, dann der Sommer auszuklingen, war für mich, jetzt fand ich, die perfekte Reisezeit und wir hatten natürlich auch mit dem Wetter so viel Glück. Wir hatten einen Tag Regen in Buenos Aires, aber da waren ja 30 Grad. Ansonsten wirklich bestes Wetter und wir können uns da gar nicht beklagen. Teilweise Temperaturen um 23 Grad, was dann eigentlich nur kühl wird, wenn eben der Wind kommt. Da muss man sich dann halt die Jacken anziehen. Aber wir hatten halt gar keinen Niederschlag und da hat der Guide auch schon gesagt, ja, die letzte Gruppe, die hatte halt nur Regen. Also man kann es nicht wissen. Aber für mich war es ein sehr, sehr guter Reisezeitraum, auch in Anbetracht der Tatsache, dass ich sowieso im Winter hier weg wollte. Wegen dieser ganzen Dunkelheit und dieser Tristesse war das für mich jetzt eigentlich perfekt. Genau, das ist so ein bisschen die Tipps vor der Abreise. Also es ist jetzt nicht so krass viel, aber wenn man das beachtet, dann ja, ist man schon mal gut aufgestellt. Und ich trinke kurz was, dann steige ich nämlich mit der Frage ein, warum ausgerechnet Patagonien? Fand ich irgendwie eine süße, witzige Frage. Moment, kurz einen Schluck nehmen. Genau. Also warum Patagonien? Ja, ich war, wie gesagt, 2013 für 3 Monate in Südamerika und bin von Kolumbien aus bis Chile. Also Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien, Chile. Galapagos-Inseln haben wir dann noch mitgemacht in Ecuador. Und wir sind bis Santiago de Chile und dann von da aus wieder nach Hause geflogen. Und damals habe ich schon gedacht, oh, ich will noch unbedingt zu dem Gletscher darunter, zum Perito Moreno. Aber das ist ja mega weit, weil das ist, Santiago liegt so circa in der Hälfte von Chile, plus minus. Und von da aus wäre es quasi nochmal eine Ewigkeit darunter gewesen. Und da war dann natürlich auch irgendwann, muss man sagen, das Geld knapp und die Zeit auch knapp. Also man kann dann auch nicht ewig rumreisen. Von daher war das schon damals mein Wunsch, dahin zu fahren. Und es war immer mein Wunsch, aber ich wusste auch, dass es sehr teuer ist, nochmal zurückzukommen. Und habe mir dann das immer so ein bisschen, ja, mache ich irgendwann. Aber ich sage euch eins, macht sowas nicht. Man weiß nie, was passiert. Und man weiß nie, wie sich alles entwickelt im Leben. Oder ob man sagt, okay, ich habe gar keine Lust mehr, so weit zu fliegen. Das betrifft mich zum Beispiel eigentlich auch. Dass ich da immer so ein bisschen so ein Struggle hatte, nochmal so eine lange Anreise und 30 Stunden und so. Von daher kann ich nur sagen, wenn ihr euch das vornehmt und euch das Geld zusammensparen könnt, macht es. Es ist wirklich unvergesslich da. Und ja, deshalb hat es mich dann nach Patagonien verschlagen. Und ich weiß, die Frage kam auch oft, warum ist Dennis nicht mit? Es gibt einfach Dinge im Leben, ja, die kommen da oft dazwischen. Und bei ihm war es ja so, er hatte letztes Jahr einen Jobwechsel oder zwei, also es waren eigentlich zwei. Er hatte da auch keine leichte Zeit nach seinem, er war ja bei Sportcheck, das wissen eigentlich viele, hatte er einen neuen Job. Das war aber nicht so das Gelbe vom Ei, hat er wieder gewechselt. Und letztendlich hat er erst im Dezember in der Stelle angefangen. Und wenn man dann sagt, man macht 3 Wochen Urlaub, gleich nach 2 Monaten, das geht halt nicht oder das ist natürlich schwierig durchzubringen oder man möchte das auch nicht. Und ja, mein Papa, der wollte auch schon immer nach Patagonien, der ist ja auch so eine Reiserampensau wie ich, der liebt es ja auch rumzureisen und dann habe ich gesagt, ja, dann lass das doch einfach zusammen machen, weil passt ja, weil alleine, weiß ich nicht, hätte ich jetzt vielleicht gesagt, dann warte ich vielleicht, bis Dennis mal irgendwann Zeit hat. Aber so hat sich das eben ergeben und das war für Dennis auch voll okay. Er hat gesagt, mach das mit deinem Papa, weil ja, das sind halt so Momente, die man nicht so schnell wiederkriegt. Oder Möglichkeiten, sagen wir es mal so. Genau. Und dann ist es so gekommen, wie es gekommen ist und wir haben das gebucht. Und ja, da bin ich dann schon eigentlich direkt bei der nächsten Frage, ob ich das auf eigene Faust gebucht habe oder über einen Anbieter. Und ja, wir haben es über einen Anbieter gebucht. Das war für mich das erste Mal. Meine Liste von Vorurteilen war ungefähr 10 Meter lang, weil ich immer gesagt habe, wenn ich was mache, dann ist es mit Sicherheit nicht über einen Reiseanbieter zu buchen. Also das habe ich auch, wie gesagt, noch nie gemacht. Damals die 3 Monate, da sind wir hingeflogen, hatten bis auf die erste Nacht in Kolumbien noch kein einziges Hotel oder überhaupt einen Plan, was wir dort machen wollen und haben alles wirklich da vor Ort spontan gebucht. Und das war wirklich eine krasse Herausforderung, weil man darf nicht unterschätzen, dass in diesem Land oder in Südamerika die Leute so gut wie gar kein Englisch können. Tatsächlich, in so ein paar Touri-Hochburgen können sie noch verstehen, where is the toilet oder how much is this oder die können die zahlen, aber dann hört es auch schon auf. Aber wirklich, wenn man da mal ein Problem hat, kann man das nur lösen, wenn man Spanisch kann. Von daher ist es dort auf eigene Faust immer nochmal eine andere Geschichte als in Ländern, wo man Englisch sich verständigen kann. Und das war dann quasi so damals schon die Herausforderung, die ich mir, also mein Spanisch ist so lala, aber der Sache hätte ich mich jetzt wieder gestellt, das hätte mich jetzt natürlich nicht abgeschreckt. Aber es war dann so, dass wir ja gesagt haben, mein Papa und ich, wir machen das zusammen. Er ist ja jetzt schon Rentner und hat quasi Zeit. Das heißt, es hing ja so ein bisschen auch an mir, wie lang können wir das machen? Und ich habe gesagt, wenn ich das mache, möchte ich das so lang machen, wie es geht. Also jetzt auch im Nachhinein würde ich sagen, würde ich es auf jeden Fall auch noch länger machen. Das wäre es mir einfach wert, quasi mein Verdienstausfall, weil ich ja in der Zeit wirklich 0 Euro verdiene. Aber das wäre es mir tatsächlich wert. Also letztendlich ist es für mich nur Geld, aber die Momente da kriegt man eben nicht so schnell wieder. Genau. Das heißt, wir haben uns dann hin und her überlegt und ich habe sehr viel recherchiert, ich habe alles kalkuliert, ich habe alles durchgerechnet, wie das wäre mit Mietwagen, wie das ist mit Hostel oder mit Zeltplatz und, Flüge, Eintritte, Essen. Und letztendlich kam ich so für 3 bis 4 Wochen so im Schnitt auch auf den Preis um die 5.000 Euro pro Person. Also zum einen muss man natürlich sagen, man muss ja erstmal hinfliegen und man braucht definitiv Inlandsflüge, außer man reist länger. Also wenn man jetzt 2-3 Monate Zeit hat, kann man das natürlich auch alles fahren. Aber wenn man begrenzte Zeit hat, muss man auch mal Inlandsflüge machen. Die sind jetzt nicht teuer, aber es summiert sich halt am Ende. Mietwagen hätte schon reingehauen von den Kosten. Dazu kommt noch, dass man Patagonien ja über die Grenze muss, nach Chile und wieder zurück. Und da muss ich sagen, war Chile ganz klar viel strenger als Argentinien. Also in Argentinien konnte man doch recht schnell einreisen, ohne großes Pumpaporium oder wie das da heißt. Also ohne großen Akt, aber Chile ist schon strenger. Und ich weiß, dass das auch überall stand mit dem Mietwagen. Da braucht man eine Sondergenehmigung, dass man dann eben in das andere Land fahren darf. Und das kostet auch wieder. Also Patagonien ist allgemein eine sehr, sehr teure Reiseregion. Das kommt dann eben noch on top, dass gerade der chilenische Teil von den Kosten sehr reinhaut. Da gehe ich dann aber später nochmal drauf ein, weil das war eigentlich die meistgestellte Frage, was das nun gekostet hat. Aber wie gesagt, ich kam dann auch auf so 5.000 Euro. Plus, minus. Ich habe auch zu meinem Papa gesagt, wenn wir jetzt überall zelten, können wir sicherlich auch nochmal einen Haufen Kohle sparen. Die Frage ist halt immer auch, ist das für alle Beteiligten der Reise das, was sie sich vorstellen von der Reise? Und ich würde schon auch zelten. Also ich würde auch im Auto schlafen. Aber ich muss auch sagen, es war ja für mich auch Urlaub. Es war für mich ja keine Auszeit wie damals, wo ich viel, viel Zeit hatte, sondern ich wollte mich ja auch ein bisschen entspannen und dachte mir, ach komm, im Zelt, weiß nicht, musst du das Ding immer aufbauen. Du hast einfach da nicht so viel Zeit. Und das waren so ein bisschen die Faktoren, die mich dann dazu gebracht haben, mich auch mit Reiseanbietern zu beschäftigen. Und ich muss sagen, den Rest hat dann mein Papa gemacht. Der war da einfach viel fitter drin, weil der schon viele Reisen oder ein paar Reisen halt gemacht hat über solche Anbieter. Und er sich da mehr auskannte oder auch Erfahrung hatte, wie sowas abläuft. Und ich habe ihm dann einfach vertraut und habe gesagt, du, wenn ich das jetzt alles auf eigene Faust organisieren muss, kommt zu den hohen Kosten, die natürlich anfallen, auch noch mein Zeitaufwand. Also ich hätte mich ja in meiner Freizeit hinsetzen müssen und hätte super viele Dinge klären müssen, recherchieren müssen. Und da mein Vater kein Spanisch kann und Englisch jetzt auch nicht so fließend, bleibt natürlich dann auch viel an mir hängen, dass ich vielleicht ja, mehr Stress hätte, als es zu genießen. Und wie gesagt, ich würde, wenn ich weiß, ich nehme mir eine Auszeit und ich habe unendlich viel Zeit erstmal, also so nach dem Motto, ob ich jetzt 3 Tage dort bin oder 6 Tage, spielt keine Rolle, dann würde ich es schon auch auf eigene Faust machen, weil das auch eine Sache ist, wo man extrem viel lernt und wo man sich extrem weiterentwickelt. Das darf man auch nicht vergessen, weil man einfach vor Situationen steht, die man vielleicht noch nie so hatte. Aber wie gesagt, bei dieser Zeit, 3 bis 4 Wochen Urlaub, war mir das dann tatsächlich auch lieber. Und ich musste dann quasi mein Ego zurückstecken und auch denken, ja gut, dann musst du dich jetzt auf diese Sache einlassen. Und in so einer Gruppenreise, du weißt nicht, wie das abläuft, aber mit diesem Risiko musst du jetzt leben, sozusagen. Genau, und deshalb hat dann mein Papa das gebucht. Wir sind dann, ja, das war dann die nächste Frage, welchen Anbieter wir gewählt haben. Also wir sind, das ist dann wieder Werbung jetzt, also wir haben das natürlich alles selber gezahlt und auch selber recherchiert, aber muss man ja hier immer so dazu sagen, das war oder ist World Insight, also Sight wie Sightseeing, also World und neues Wort Insight. Die bieten viele Reisen an in Südamerika, also da könnt ihr mal schauen, Brasilien, Paraguay, da habe ich ja schon wieder Sachen recherchiert jetzt, wo ich schon wieder Feuer und Flamme bin. Genau. Und die bieten auch so verschiedene Sachen an wie Aktiv Plus, das hatten wir ja. Das heißt, Aktiv Plus, man macht halt mehr, man wandert mehr oder länger. Also es gibt dann, glaube ich, noch so Erlebnisreise oder so. Das ist dann so ein bisschen, also das, wie gesagt, nur als Tipp für euch, wenn ihr sowas guckt, immer schauen, was das Programm anbietet. Also wir haben dann auch gesehen, okay, es gibt auf jeden Fall irgendwie 2 oder 3 Touren, die gehen, ich glaube, 2 Touren waren es, 9 Stunden. Und da habe ich gedacht, yeah, das ist genau mein Ding, weil ich ja auch schon wusste, dass ich in der Zeit nicht wirklich trainieren werde. Und da kam mir das natürlich gelegen. Aber wenn man jetzt sagt, ich hasse Wandern oder ich bin super unfit, dann sollte man vielleicht lieber eine andere Reise buchen, wo man weniger dann einfach unterwegs ist. Aber ich meine, ganz ehrlich, wenn man in solche Regionen fährt und man will den Fitzroy zum Beispiel sehen, man muss einfach so lang wandern, weil man kommt ja sonst nicht da hoch. Und nur deshalb ist man eigentlich da und nur dann lohnt sich auch die Wanderung. Also dort zu sagen, ich wandere 4 Stunden, also 2 hin, 2 zurück, da bin ich gerade mal, weiß ich nicht, beim ersten Drittel vom Aufstieg. Also es ist halt hier, wie wenn man hier wandert quasi, ne? Der Weg ist das Ziel und es lohnt sich erst wirklich das Wandern, wenn man ganz oben ankommt. Von daher müsst ihr da mal schauen. Es gibt noch einen anderen Anbieter, der heißt Papaya, kenne ich persönlich gar nicht. Also ich kenne mich mit diesen ganzen Anbietern wirklich 0,0 aus. Das haben die bloß in der Reisegruppe erzählt, dass einige da verglichen haben, machen sie über World Insight oder über Papaya. Genau, also zum Anbieter, wie gesagt, da kenne ich mich gar nicht aus, aber ihr könnt da mal schauen. Ihr könnt gerne natürlich auch bei diesem anderen Anbieter Papaya mal schauen. Aber ich muss sagen, wir waren sehr zufrieden, oder ich kann ja nur von mir sprechen, mit World Insight. Es war halt eine super easy Abwicklung. Das ist natürlich, also ich muss sagen, ich kannte das ja so nicht, weil man sich ja immer um alles selber kümmern musste, aber du überweist halt das Geld und du kriegst halt alles zugeschickt. Dann sagen die dir, wann du am Flughafen stehen musst, dann musst du einfach nur hin, dann holen die dich ab, dann fahren die dich zum Hotel. Also ich muss sagen, man verlernt in den 3 Wochen auch so ein bisschen das eigene Denken, weil man muss ja nicht denken. Das heißt dann abends, ja, morgen früh 7.30 Uhr Abfahrt. Dann musst du einfach nur 7.30 Uhr da sein. Manchmal wussten wir gar nicht, wo wir hinfahren. Wir wussten nicht mal, wie der Ort heißt, weil du setzt dich einfach rein, der fährt dich hin, du kannst die Landschaft genießen, Fotos machen, bisschen essen und dann bist halt da. Und das ist natürlich auch mal, also es ist einfach ein kompletter Kontrast zu einer selbstorganisierten Reise, wo man sich um alles kümmern muss. Wo man auch viele graue Haare bekommt, weil dann kommt der Bus nicht oder keine Ahnung, dann geht das Ticket nicht, dann nehmen die keine Karte, sondern nur Bargeld, aber du hast keins. Und in so einer Gruppe ist das ja alles schon bezahlt und organisiert. Und das muss ich sagen, war auch schon mal ganz geil, dass man sich einfach nur stumpf in den Bus gesetzt hat, abschalten konnte und ja nicht überlegen musste, okay, wie komme ich denn dann von dem Bahnhof wieder weiter ins Hotel? Und dann muss man vielleicht noch 4 Kilometer zu Fuß gehen, weil man findet kein Taxi oder so. Also das sind Geschichten, die habe ich alle schon erlebt und die hatte man diesmal eben nicht. Von daher, da kam zu dem ganzen Thema kam auch neben dem Preis die meisten Fragen, wie ich das mit der Gruppe überhaupt fand und wie, ob das entspannt war, nicht entspannt, weil ja viele Charaktere aufeinandertreffen. Wie viele Leute waren das? Was war noch so die Frage? Ach ja, ob das auch für Alleinreisende sich lohnt. Und ich muss sagen, so mein Fazit, da könnte man, glaube ich, eine eigene Podcast-Folge machen über Gruppen. Einfach nur über Gruppen, weil das so spannend ist. Also diese verschiedenen Charaktere sind irgendwie ja auch mega spannend. Und ich muss sagen, wir waren 16 Leute. Das ist eine relativ große Gruppe. Aber es war eine recht ruhige Gruppe. Also sprich, da waren jetzt nicht so viele Leute dabei, die mega laut waren oder extrovertiert und aufgefallen sind oder so. Also das Gute war halt an der Gruppe, es gab halt ruhige Leute, es gab welche, von denen hast du wirklich wenig mitbekommen. Dann welche, die haben ein bisschen mehr Stimmung gemacht. Also ich glaube, da hat mein Vater und ich haben da vielleicht eher noch mit reingezählt in die Kategorie. Aber ich fand es halt mega spannend. Es gibt halt wirklich, also da könnte ich wirklich ein ganzes Buch drüber schreiben, weil einfach, es ist so spannend, was es für unterschiedliche Charaktere gibt. Und auch wenn es vielleicht Charaktere oder Menschen gibt, wo man denkt, was ist denn das für einer? ohne diese Person wäre es dann vielleicht auch irgendwie boring. Also man muss sagen, Fazit, die Gruppe war im Großen und Ganzen super angenehm. Das heißt, niemand, wo man jetzt gesagt hat, oh mein Gott, kann der bitte gehen, sondern man schmunzelt da mal über die ein oder andere Aktion, aber genauso werden die in den Gruppen auch über uns mal geschmunzelt haben. Und das ist auch voll okay. Aber es war eine angenehme Gruppe. Wir haben uns alle verstanden, weil der Guide hat auch erzählt, da gibt es auch ganz andere Fälle, wo die Gruppe sich dann verstreitet, wo ich mir so dachte, was ist das denn? Also, die sind da im Urlaub, was verstreite ich mich denn da? Also im Urlaub bin ich so tiefenentspannt, da muss es schon richtig zur Sache gehen, dass mich da was so aus der Bahn wirft, dass ich mich irgendwie verstreiten muss. Also das fand ich dann auch erschreckend und sowas hatten wir gar nicht in der Gruppe. Und ich war, glaube ich, mit die Jüngste, ja, das dachte ich mir aber schon. Also die meisten waren tatsächlich über 50. Ich glaube, wir waren nur zu viert, die unter 50 waren, genau. Also es ist schon mehr der Fall von der Generation 50 plus. Also ich glaube, die älteste war 71. Also da muss ich auch sagen, Hut ab. Weil so eine Reise ist jetzt auch nicht am Pool liegen und entspannt, sondern da ist schon 3 Wochen Action. Und das muss man mit 71 auch erstmal abrocken. Also das fand ich schon auch bewundernswert und irgendwie auch wieder cool zu sehen. Also das hat mich auch wieder so... Das holt einen ja auch mal aus seiner Blase zurück. Und ja, das fand ich ziemlich spannend. Und dass es aber doch eher eine ältere Gruppe ist, das habe ich mir vorher tatsächlich schon gedacht. Also das war mir eigentlich klar. Ja, deshalb fand ich es fazitmäßig eigentlich entspannt. Es war für mich nicht anstrengend in der Gruppe. Wir haben ganz tolle Leute kennengelernt. Das kommt auch noch dazu, dass wir da dann auch so unsere eigene kleine Gruppe hatten, mit denen wir dann natürlich auch mal Eis essen gegangen sind, mit denen wir dann zusammenhingen einfach. Und mit den Leuten haben wir jetzt auch noch Kontakt und wir haben gesagt, wir wollen uns auf jeden Fall nochmal treffen. Also mein Vorurteil war ja auch, das kann ich jetzt ja sagen, man kann ja seine Meinung ändern, war, dass Leute, die solche Gruppenreisen buchen, halt irgendwie super spießig sind, die trauen sich nichts, die haben Angst, das alleine zu machen und oder die sind alt. So, das waren so meine Vorurteile und das hat sich aber überhaupt nicht bestätigt, weil ich sagen muss, ich habe das ja auch mitgemacht und ich bin jetzt nicht mega alt und ich bin auch nicht spießig oder so und trotzdem fand ich es irgendwie mal geil, dass man sich um nichts kümmern muss. Und ich glaube, wir hatten aber auch super Glück mit unserer Reisegruppe an sich und auch mit unserem Guide, weil das war der allerbeste, also ich habe es noch nie gemacht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemand gibt, der es besser macht als er, weil es überhaupt nicht so war, dass wir irgendwie was abgefeiert haben oder abgerockt haben, sondern wir hatten immer Zeit, also er hat uns immer Zeit gelassen für die Dinge, die wir machen wollten. Wenn der jemand gesagt hat zum 10. Mal, bitte anhalten, ich möchte ein Foto machen, dann hat er halt dem Busfahrer gesagt, bitte anhalten. Und nie irgendwie vermittelt, wir haben jetzt keine Zeit, wir müssen los, sondern er hat uns einfach versucht und er hat es auch geschafft, uns halt den bestmöglichen Aufenthalt da zu gewährleisten. Und er hat auch mehr gemacht, als er musste. Also er hat Sachen organisiert, die hätte er nicht organisieren müssen. Und er war eigentlich auch nicht dafür zuständig, uns jeden Abend ein Restaurant zu reservieren und dann mitzuessen. Das ist eigentlich alles, sind so Sachen, die wir hätten selber machen müssen und hat er aber einfach gemacht. Oder wenn wir Freizeit hatten, dann hat er uns trotzdem ein Freizeitangebot vorgeschlagen und hat das für uns reserviert. Also das ist eigentlich auch nicht seine Aufgabe, sondern wir hätten dann uns selber kümmern müssen. Also ne, wenn ich sage, ich möchte heute Kanu fahren, dann hätte ich mich halt selber drum kümmern müssen, was er übernommen hat. Und das ist natürlich dann für so eine Gruppe auch gut, wenn alle zufrieden sind. Also er hat natürlich jeden irgendwie unterstützt, er hat immer sich um jeden gekümmert, egal was du für ein Problem hattest, er hat es irgendwie gelöst und dadurch ist natürlich, bist du ja auch gut gestimmt. Und er ist mit mir zur Apotheke, wo ich krank war. Das ist alles nicht seine Aufgabe. Er hätte sagen können, okay, du bist krank, ja, dein Problem. Er hat dann für 2 aus der Gruppe auch noch 2 so Mitbringsel besorgt. Die hat er dann noch bis Buenos Aires kommen lassen und alles solche Sachen, die man wirklich nicht machen muss. Und das war wahrscheinlich unser extremes Glück, dass wir Walter, also liebe Grüße an Walter, vielleicht hörst du es ja, dass wir Walter hatten. weil er einfach, also der hat diese Reise noch zu was Besonderem gemacht. Das haben wir dann auch alle gesagt, wo wir ihn dann schon verabschiedet haben, haben manche auch so gesagt, ja, wir haben uns nicht von einem Reiseleiter verabschiedet, sondern von einem Freund. Und das sagt man ja auch nicht einfach mal so, weil er einem einfach das Gefühl gegeben hat, ich bin jetzt nicht hier, um meinen Job abzurocken, sondern ich möchte euch hier einen geilen Urlaub ermöglichen. Und ja, wir waren mit ihm auch mal Bier trinken oder so. Also das sind auch Sachen, die er nicht machen muss. Sein Job besteht nicht darin, mit uns abends noch mal in eine Kneipe zu gehen. Und ich glaube, das war der entscheidende, oder die Kirsche auf der Sahnetorte im Endeffekt, was das Ganze einfach perfekt gemacht hat. Und ich deshalb gar nichts 0,0% Negatives über eine Gruppenreise sagen kann. Und zu der Frage, was sind die Vor- und Nachteile? Natürlich gibt es auch Nachteile, weil man ja natürlich auch, man ist in der Gruppe und in der Gemeinschaft und man muss auch Rücksicht nehmen. Das heißt, wenn man wandern geht, da war natürlich das Leistungsniveau schon stark auseinander. Aber das heißt, Nachteil ist es eigentlich auch nicht. Es gibt ja immer eine Lösung. Wenn wir wandern waren und mir war das persönlich einfach zu langsam, dann habe ich einfach dem Guide gesagt, ist es okay, wenn ich schon mal hochgehe zu dem Punkt und oben auf euch warte. Und dann hat er gesagt, ja, na klar, dann gehst halt alleine hoch. Und so konnte halt auch jeder sein Ding machen. Also es gibt halt für alles eine Lösung und das fand ich extrem gut, dass zum Beispiel es dann nicht hieß, nein, wir müssen alle in der Gruppe bleiben, weil das natürlich dann vielleicht ein bisschen zu Frustration führt. Der eine ist dann, der braucht mehr Pausen, der andere will mal Fotos machen. Ich wollte einfach mal ein bisschen zügiger gehen. Und da ist das dann einfach geil, sag ich mal, wenn einem diese Möglichkeit wenn man diese Möglichkeit hat. Von daher muss ich sagen, Gruppenreise kriegt für mich in dem Fall einen riesen Daumen hoch, weil ich auch finde, dass wir hätten in diesen 24 Tagen niemals so viel gesehen, wenn wir das auf eigene Faust gemacht hätten. Weil wir hätten gar nicht, das hätten wir nicht so organisiert bekommen. Also wir haben in diesen 24 Tagen eigentlich alles, bis auf ein, zwei Ausnahmen, gesehen und das schafft man auf eigene Faust zu 100% nicht. Da braucht man deutlich mehr Zeit. Das ist auch das Einzige, wo ich sage, das könnte man optimieren, beziehungsweise ist die Frage, wie man das optimieren kann. Ich hätte mir schon ein bisschen mehr Zeit für mich gewünscht, also sprich mehr Freizeit. Einfach mal so, wo man sagt, okay, wir sind jetzt hier, zum Beispiel in El Chaltén. El Chaltén ist diese absolute Kult-Hippie-Aussteiger-Hochburg für auch alle Kletterer und Wanderer und Trekking und Trailrunning und hast du nicht gesehen, wo es dann eben zum Fitzroy und zum Cerro Torre geht. Und da, das war so eine kleine, süße Stadt, also wirklich mini, ist eigentlich ein Dorf eigentlich. Da hätten wir uns alle gewünscht zu sagen, okay, dass man da nochmal 2 Tage hat, um einfach mal so zu chillen, also ausschlafen, vielleicht erst um 11 Uhr frühstücken, vielleicht wandern, vielleicht auch nicht, vielleicht nur rumhängen und Kaffee trinken. Und das ist natürlich bei so einer sehr krass durchstrukturierten Gruppenreise nicht so möglich. Deshalb, das war dann auch in meinem Feedbackbogen gestanden, habe ich gesagt, die Reise könnte ruhig gern 5 Tage länger gehen, aber ohne noch was dazu zu nehmen, sondern einfach zu sagen, okay, an dem Ort hat man noch einen kompletten freien Tag. Oder hier hat man dann noch eine Nacht mehr, weil man halt auch noch dazu sagen muss, dass man extrem viel mit dem Bus fährt. Also wir hatten einmal einen Nachtbus von 8 Stunden, dann sind wir aber angekommen und mussten nochmal 3 Stunden weiterfahren. Dann hatten wir eine Busfahrt, die ging über den Tag, wo wir nach Feuerland sind, die ging 13 Stunden. Und dann, also Minimum 3 bis 4 Stunden waren die Fahrten immer bis zum nächsten Highlight. Das heißt, das wäre dann immer noch ganz nett, wenn man noch mal so ein bisschen Zeit hat. Ich muss aber auch sagen, das ist so ein bisschen Meckern auf hohem Niveau, weil mir ging es auch darum, dass ich so viel wie möglich sehe und einfach so viel wie möglich aufsaugen kann. Und mich hat es jetzt nicht wirklich gestört, aber das ist was, wo ich sage, das könnte man noch verbessern. Und jemand, der wirklich eigentlich nur chillen will, für den ist so eine Reise sowieso nichts. Der sollte sich dann irgendwo an den Pool klatschen und da entspannen, weil dort ist wirklich, also wir haben trotzdem entspannt. Für mich ist ja Wandern auch Entspannung. Also Wandern und sich das angucken ist für mich einfach Entspannung. Aber, und für mich ist zum Beispiel keine Entspannung, im Wellnesshotel zu liegen. Das stresst mich eher, weil ich da mich langweile. So, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also man muss einfach ja wissen, auf was man sich einlässt. Und dann wird das aber auch richtig geil. Und ich sage auch immer, es ist auch so ein bisschen das, was du draus machst. Und du kannst dich ja auch aus den Aktivitäten ausklingen. Also es gab schon ein paar Leute, die dann aufgrund von Magen-Darm, Kopfschmerzen oder was auch immer, mal einen Tag nicht mit konnten. Und dann haben die den Tag halt dort in dem Ort verbracht und gesagt, boah, es war mal richtig geil. Klar, dann verpasst man halt diese Highlights. Aber das muss man dann für sich eben entscheiden. Also ich persönlich hätte nicht gern drauf verzichtet, außer man ist wirklich sehr, sehr krank und kann das Bett nicht verlassen. Ja, also wie gesagt, ich sage, für Alleinreisende ist es auch gut. Wobei bei uns war es schon so, es gab nur einen Alleinreisenden und alle anderen waren zu zweit bzw. zu dritt. Also man muss sich dann natürlich schon, wenn man aber sozial gut aufgestellt ist und gern mit Leuten quatscht und so lustig und offen ist, dann kommt man da immer in so eine Gruppe rein und dann ist man auch nicht wirklich alleine. Also ich würde sagen, wenn man alleine keinen Bock hat, das alles zu organisieren, weil einem das zu stressig ist und man auch vielleicht ein bisschen Anschluss sucht, dann ist diese Reise in der Gruppe auf jeden Fall empfehlenswert, weil man da einfach nicht alleine ist und immer jemand hat. Also ich würde schon sagen, es ist was für Alleinreisende, aber eben auch ja für kleine Gruppen, 2 bis 3 Mann. So, Stimme jetzt nochmal geölt. Das, was jetzt so einiges nochmal zur Gruppenreise, ich meine, da kann man einen Aufsatz drüber schreiben, weil eben jeder Mensch auch anders ist. Und vielleicht habe ich mich da jetzt auch ein bisschen verquatscht, aber ja, dafür ist ja der Podcast auch da, dass man so ein bisschen mehr Zeit hat. Ja, also das zur Gruppenreise. Da würde ich einfach die nächsten Fragen, die sind auch nicht so, die werden nicht so lang zum Beantworten. Wie lang ging die Reise? 24 Tage. Da muss ich auch sagen, das war für mich das absolute Minimum. Alles drunter kann ich euch nicht empfehlen. Ihr werdet nur unterwegs sein, nur fahren, nur fliegen und weniger sehen. Es gab Reisen von 17, 18 Tagen. Also ich sag mal so, von den 24 Tagen können wir locker 5 Tage abstreichen, weil wir nur gefahren sind und geflogen. Heißt, wenn man 17 Tage unterwegs ist, ist man effektiv 12 Tage. Das sind nicht mal 2 Wochen. Also macht da wirklich nicht so kurz es geht, sondern sucht euch das Längste aus, wie geht. Und ich sag auch, je mehr Zeit man hat, desto mehr sieht man und desto entspannter wird es. Es ist einfach keine Region für einen Kurzurlaub oder kein Reiseziel für mal eben schnell hinfliegen. Das ist wirklich ein Big Deal, sage ich mal. Ne? Und deshalb sage ich, solange es geht, also ich hätte mir gewünscht, dass es noch eine Woche länger gegangen wäre, habe ich ja gerade schon erklärt, die Gründe. Und ja, aber ich sage mal 3 Wochen oder wie 24 Tage, also nicht 3 Wochen, wenn ja 21 Tage, war auf jeden Fall okay und ausreichend. Für mich gerne noch länger, sagen wir es mal so. Genau, dann, wie teuer? Ja, ich hatte es schon gesagt, Selbstrecherche hat herausgefunden, dass wir 5.000 Euro, also auch mit Essen und so, mit einplanen können. Die Reise bei World Insight hat jetzt gekostet pro Person 4.000 Euro glatt oder 4.099 oder so. Da war aber mit drin der Flug hin und zurück, also Flug Frankfurt, Sao Paulo, Buenos Aires und so wieder zurück. Inklusive Rail and Fly Ticket, das heißt, ich bin mit dem ICE geflogen, gefahren. Wäre ich von München aus geflogen, hätte ich nochmal 100 Euro zuzahlen müssen, aber da hatte ich keinen Bock drauf. Da ist ICE irgendwie komfortabler für mich. Ja, dann ist inklusive alle Übernachtungen in Mittelklasse-Hotels. Das müsst ihr euch auch bewusst sein, dass man in Südamerika allgemein keinen Luxus erwarten kann. Es gibt da auch teure Hotels, die niemals aber auch diesen Standard haben wie hier. Also ein 5-Sterne-Hotel ist in Santiago de Chile nicht wie ein 5-Sterne-Hotel hier irgendwo in den Alpen oder so. Aber man hat ja immer so Mittelklasse-Buden und die waren von Standard von echt okay. Der Buenos Aires war eigentlich ziemlich gut, fand ich sogar. Es war sehr, sehr sauber und groß, geräumig und ach, da will ich jetzt auch nicht genau drauf eingehen, aber war für mich das Beste. Wir hatten aber auch richtig assi absteigen. Also Wir hatten dann eins, wo ich mir auch gedacht habe, okay, das ist schon hart an der Grenze. Und ich habe schon in Bolivien in Hütten gepennt. Da gab es nicht mal warmes Wasser, da hattest du nicht mal ein eigenes Bad und da hattest du Bettwanzen. Aber das war auch schon echt räudig. Also es geht nicht unbedingt um die Ausstattung, dass die aus den 70er Jahren war, sondern eher, dass es dreckig war oder die Wände waren irgendwie bespritzt, das sah aus, hatte jemand rangeschifft. Es war die Badewanne komplett zerschlagen und dann halt so Rostlöcher, also einfach nicht mehr in Schuss. Das war aber auch die einzige Ausnahme, wo es so war. Da muss man aber auch noch fairerweise dazu sagen, dass dieses Hotel nur noch wenige von diesen Zimmern hat. Alle anderen sind mittlerweile saniert. Von daher kann es sein, dass das jetzt in ein paar Jahren gibt es das vielleicht gar nicht mehr so. Aber man muss sich immer darauf einstellen, es wird nie eine Luxusbutze sein und man muss seine Ansprüche einfach runterschrauben und man muss damit rechnen, dass es auch mal kein, dass das warme Wasser vielleicht nicht so kommt, wie man will. Also da hatten wir jetzt gar keine Probleme mit, aber andere aus der Gruppe hatten irgendwie mal kein heißes Wasser oder es ist mega kalt in den Buden, weil die Heizung nicht angemacht wird und die checken das dann nicht so richtig, wenn man denen das sagt, weil, ja, also es gibt, man muss mit allem rechnen, oder? Das ist mega laut, weil man irgendwie auf einer Seite ist, wo der Hafen ist und das, die Fenster sind nicht so dicht wie bei uns. Also es ist einfach so Kleinigkeiten. Also wenn ihr nach Südamerika oder Patagonien fahrt, fahrt da nicht hin mit, oh, da habe ich ein geiles Wellness-Resort, das könnt ihr einfach vergessen und das muss man einfach nur wissen und dann ist es auch kein Problem. Und da möchte ich aber dazu sagen, obwohl viele so ein bisschen einfacher waren, also das eine war halt so extrem, alle anderen waren eigentlich okay, sie waren immer sauber. Und das ist was, das hat man nicht immer hier in den Hotels in Deutschland, ist es manchmal nicht so sauber. Also muss sagen, die Toiletten, die Betten, es war nie irgendwas, wo man sich geekelt hat. Und wir haben auch einmal in einem, das war ein Torres de Paine, da haben wir in einem Jugendherberge gepennt. Und selbst die, befand ich, hatte das bequemste Bett. Da gab es nur 6er-Zimmer mit Doppelstockbetten. Ich hatte da, glaube ich, bis auf meinen Husten einfach die beste Nacht. Also da, ich hatte da noch meine Schlafsäcke mit hier, diese dünnen, um mich irgendwie ja, zu schützen, falls das irgendwie eklig wird. Aber muss ich sagen, ist gar nicht der Fall. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass Patagonien, fand ich im Vergleich zum Rest von Südamerika, wo ich war, einfach touristischer ist und ein bisschen westlicher, so von den ganzen Standards her. Weil in den restlichen Ländern, Ecuador oder so, hatten wir wirklich Hostels, das kannst du wirklich keinem erzählen und da gab es auch alle möglichen Tiere oder so und das hatte man dort nicht. Also das ist dort schon, es ist dort schon gut. Also ich finde es im Großen und Ganzen, habe ich auch beim Feedbackbogen angekreuzt, waren die Hotels so okay, aber es passt, also es war immer sauber, es war okay. Also ich bin ja nicht dort im Hotel abzugammeln, sondern um da rumzureisen. Genau, jetzt bin ich völlig vom Thema abgekommen, aber das ist ja, das sind so Sachen, die man, glaube ich, trotzdem erwähnen muss, also weil das viele auch nicht wissen. Und ja, in dem Preis 4.000 Euro, wie gesagt, die ganzen Hotels und dann auch die ganzen Busfahrten, die sind jetzt allgemein nicht so teuer in Südamerika oder Patagonien, aber die waren auch mit drin. Dann hatten fast alle Hotels hatten Frühstück. Da darf man natürlich auch nicht so viel erwarten, weil wir einfach hier aus einem Land kommen von einer Frühstückskultur und das gibt es da nicht. Also wenn es da Toast mit zuckriger Marmelade gibt und einem noch zuckrigeren O-Saft und in einem Kaffee, der eher aussieht wie Pfützenwasser, dann ist das schon relativ gut. Von daher, ihr könnt euch natürlich so ein paar, weiß ich nicht, Sachen abgepackt mitnehmen, aber das muss man natürlich auch immer rumschleppen. Aber ansonsten, denke ich, kann man damit leben, wenn man sich vorher mal ein bisschen Obst gekauft hat und sich das zum Frühstück aufschneidet, dann kann man sich das Ganze auch noch aufpeppen. Von daher muss ich sagen, Frühstück war nie der Hit. Aber es war auch okay und es gab immerhin welches und es gab auch doch teilweise auch mal so Haferflocken und Chiasamen. Also das möchte ich auch mal betonen, das gibt es hier nicht immer, Chiasamen. Also muss man auch mal eine Lanze brechen, das ist dort schon, ist es echt alles im Rahmen. Genau, und sonst kamen dann zu den 4.000 Euro natürlich noch die Ausgaben, die man halt sonst noch hatte. Also in dem Preis noch drin waren alle Eintrittsgelder, außer die Gletscherwanderung, das war ein Ding on top. Die Gletscherwanderung auf dem Perito Moreno hat mich gekostet, glaube ich, 230 Euro. Darf man nicht drüber nachdenken, aber ich hätte wahrscheinlich auch 400 Euro bezahlt, weil es einfach einer meiner Highlights war. Genau. Und ja, sonst, was kam noch dazu? Das kann ich euch tatsächlich noch nicht so sagen, weil ich habe ja noch keine Kreditkartenabrechnung. Und ich habe mich mit meinem Papa immer reingeteilt, was so ein bisschen die Kosten angeht. Also mal hat er gezahlt, mal habe ich gezahlt. Aber ich habe mir alles tatsächlich aufgeschrieben. Wichtig ist einfach zu wissen, in Argentinien sind die Preise okay. In Chile sind die Preise absolut unverschämt. Also ein Beispiel, so eine Nivea Body Lotion kostet da 7 bis 8 Euro. Für das, dass die Leute dort echt nicht viel verdienen, ist das einfach wirklich krass. Also wen das interessiert, dem kann ich gern mal so eine Liste schicken von unseren Ausgaben. Aber es summiert sich halt schon viel. Also man hat dann da mal ein Eis, da mal ein Kuchen. Wir haben jeden Tag Eis oder Kuchen oder beides gegessen, Kaffee getrunken und abends waren wir immer essen. Und da hat natürlich Walter geguckt, dass wir in relativ guten Restaurants sind, also nicht in solchen Kaschem. Und die haben natürlich auch teilweise sehr hohe Preise. Also wir haben zwischen 20 Euro für zwei Leute bis 50 Euro alles dabei gehabt von den Preisen. Und da habe ich auch nur Salat oder irgendwas gegessen und kein Steak. Das muss man halt auch nochmal betonen. Genau, aber da kommen so Kleinkram dazu. Wenn man mit dem Bus an der Tankstelle anhält, holt man sich ein Wasser und ein Empanada. Oder man holt sich nochmal einen Schokoriegel. Oder Äpfel oder weiß der Geil. Oder kauft sich natürlich Souvenirs oder... Das läppert sich halt unfassbar. Also wir haben das jeden Abend dann aufgeschrieben und gedacht so, oh Gott, haben wir jetzt schon wieder 800 Peso für Wasser ausgegeben? Also wo ist das Geld hin, ne? Genau. Aber ich würde sagen, 4.000 Euro die Reise und dann eben was on top kommt, muss ich ehrlich gestehen, habe ich noch nicht ausgerechnet. Aber es kommt zum Beispiel auch noch dazu Trinkgeld. Trinkgeld haut auch rein. Also ich würde sagen, dass man da auch nochmal ein Tausender an Ausgaben drauflegen kann für die Zeit, aber da lebt man dann schon gut. Also mit jedem Tag Kuchen essen und essen gehen, das muss man ja nicht machen. Ist aber natürlich in so einer Gruppenreise oft mit dabei, dass es dann eingeplant ist, aber man kann sich da natürlich auch ausklinken und sagen, nö, ich esse heute nichts oder ich hole mir nur ein Empanada auf die Hand. Also das ist jetzt schon, wenn man wirklich Urlaub macht und genießt und sich mal hier noch eine Postkarte kauft oder so. Aber vielleicht kann ich das irgendwann nochmal genauestens ausrechnen, weil ich habe halt hier jetzt auch nicht die Euros stehen, sondern nur die Peso. Und ich jetzt auch nicht mehr sagen kann, was 45.400 chilenische Peso in Euro sind. Aber ich sag mal so, plant 5.000 Euro ein und ihr habt aber alles gesehen, habt eine geile Zeit gehabt. Und es geht sicherlich billiger, also 100% geht es billiger. Aber auch nicht viel billiger. Also es wird nie eine Reise sein wie in Asien, wie Thailand oder Vietnam, wo man, oder auch Bolivien oder Ecuador, wo man wirklich für ein schmales Budget lange reisen kann. Das wird es in Patagonien einfach nicht geben, weil es einfach dort die Preise hat. Ja, also da muss man wirklich sparen ohne Ende und sich einfach nicht darüber aufregen, sondern sagen, so ist es halt, mir ist es das wert und gut. Ja, das zum Geld. Also es ist, wie gesagt, kein Billigtrip, aber sag's euch, es lohnt sich jeder Cent. Ja, dann kamen natürlich die Fragen zu dem Reiseverlauf und ich habe mir überlegt, wie ich das hier am besten mache und weil ich jetzt schon über eine Stunde quatsche, was ich jetzt auch nicht gedacht macht es, glaube ich, einfach nicht so viel Sinn, dass ich alles durchgehe, sondern euch einfach darauf verweise auf World Insight. Und da findet ihr Argentinien-Chile-Reise aktiv plus für 4.099 Euro, 24 Tage. Und da findet ihr den kompletten Reiseverlauf, weil wenn ich mit euch jetzt hier jedes Kaff durchgehe, das ist ja auch mega unspannend, sag ich mal. Von daher könnt ihr da wirklich alles nachlesen, wann man wo ist, was man dort genau macht, was man sehen wird. Dann kann ich euch natürlich den Tipp geben, nochmal bei Instagram zu gucken. Ich habe ein paar Sachen auch in den Highlights abgespeichert. Da könnt ihr natürlich auch reingucken, ja, was ich da so erlebt habe. Auch die in dem Feed, da seht ihr auch nicht die alle Highlights, die ich da erlebt habe. Und genau, deshalb würde ich jetzt hier nicht jeden Tag durchgehen, sondern guckt euch das wirklich an, lest euch das durch. Und da sind im Prinzip auch alle Highlights drin von Patagonien. Also es fehlen, glaube ich, nur, es fehlt noch ein Gletscher, den man sich hätte angucken können, und eine Stadt. Aber ansonsten ist das schon das, was man dort sehen soll. Das sind halt so diese typischen Highlights. Genau, also ja, da würde ich dann einfach die Frage vorwegnehmen, was so das schönste Erlebnis war. Also die Highlights würde ich jetzt schon nochmal erwähnen. Und es war natürlich meine, ja, es gab, die ganze Reise war ein Highlight, aber ein Highlight war mit Abstand der Besuch der Pinguininsel. Isla Pinguina heißt die auch, also Insel der Pinguine. Da gibt es nichts außer Seelöwen, Möwen und Pinguine. Einmal die Magellan-Pinguine und die Rocket Hopper, das sind halt die mit diesen gelben Federn da an den Augenbrauen. Und ich kann es euch wirklich, ich kann das nicht in Worte fassen und nicht in Bildern und Videos festhalten, was das für ein Gefühl war. Und ich kann auch, dafür gibt es keine Erklärung. Also das ist was, das muss man gesehen haben, weil man das sich nicht vorstellen kann. Das, sowas sieht man in Dokumentationen vielleicht und denkt sich so, boah, das ist irgendwo am Ende der Welt, irgendwo im Meer, auf irgendeinem Steininsel. Und auf einmal ist man dann da. Das ist eh alles mega surreal, dass man da ist, dass man am anderen Ende der Welt ist. Oder man ist am Ende der Welt, ist direkt irgendwie, keine Ahnung, der nächste Standort wäre dann Antarktis oder so. Und das war das größte Highlight überhaupt. Und ich bin ja froh, dass ich, glaube ich, es war das erste Mal, dass ich diese Rocket Hopper habe ich das erste Mal gesehen. Und für mich käme ja es nie in Frage, in einen Zoo oder irgendwas Vergleichbares zu gehen. Und das wird auch niemals dieses Erlebnis widerspiegeln. Und ich habe mir auch immer gedacht, wenn die Pinguine da sind und wir sie sehen, ist es das Geilste, was einem wahrscheinlich passieren kann. Wenn sie aber nicht da sind, wird sich mein Leben quasi weiterdrehen und ich werde nicht auf Krampf mir irgendwo anders Pinguine im Zoo angucken. Also das ist meine ganz persönliche Einstellung und Meinung, genauso wie mit Delfinen. Natürlich war das geil, dass wir Delfine gesehen haben, aber hätten wir jetzt keinen gesehen, wäre das für mich immer noch okay gewesen, weil es immer noch eine geile Region ist. Ja, also es ist so ein bisschen, wenn man es dann aber doch sieht, übertrifft es halt alle Erwartungen und diese Pinguine kann man einfach nicht erklären. Da kriege ich nochmal richtig Gänsehaut, wenn ich daran denke, an diesen Moment, wie ich diesem einen Pinguin quasi Schulter an Schulter saß. Natürlich habe ich sie nicht angefasst, auch nicht gefüttert. Also solche Fragen sind tatsächlich gekommen, wo ich auch so ein bisschen dachte, die Frage kannst du nicht ernst meinen, weil es ist schon ein absolutes Privileg, dass diese Pinguingruppen oder diese Kolonie, Pinguinkolonie heißt es ja, dich da so akzeptiert. Also das liegt auch daran, dass die keine Feinde an Land haben und auch natürlich keine negativen Erfahrungen dort gemacht haben. Und dort kommen auch nicht jeden Tag Touristengruppen hin. Also das ist einmal die Woche und dann läuft das unter sehr verschärften Bedingungen ab, sage ich mal. Also da hat man auch so einen Respekt vor und das hatten zum Glück alle aus der Gruppe und deshalb konnten wir da auch so lang verweilen und denen doch so nahe kommen, weil es einfach Respekt war. Die haben, also das war einfach schön auch zu sehen, dass es immer noch Menschen gibt, die da Respekt vor haben. Und hätte die zu uns gesagt, ihr könnt vom Boot aus kurz ein Foto machen und dann hauen wir wieder ab, wäre das für mich immer noch fein gewesen. Also überhaupt die Möglichkeit zu haben, das so ranzukommen, war schon krass. Und deshalb bin ich dafür auch mega dankbar, dass ich das erleben durfte. Und deshalb ist das wahrscheinlich doch mein persönliches Mega-Highlight. Dann natürlich das Highlight mit dem Gletscher, also der Perito Moreno Gletscher ist und, also das, googelt den mal, guckt euch den auf Fotos an und ich habe immer schon auf Bildern gedacht und in Videos, boah, was ist das Krasses, diese Farben, diese Größe, diese Wucht, aber wenn man dann dort ist, man kann das auch nicht beschreiben, wie das auf einen wirkt. Also Walter meinte dann ja auch, der Gletscher saugt einem die letzte Kraft oder die Energie. Aber das ist nicht negativ gemeint, aber der Gletscher fordert wirklich, also wenn man da den ganzen Tag isst, das ist so, das, ja, das saugt irgendwie Energie, aber gibt einem halt ganz viel positive Energie auch zurück. Und wir haben uns halt für die Gletscherwanderung entschieden. Die geht, es gibt einmal 1,5 Stunden und einmal 3. Die 1,5 hat uns auch niemand empfohlen, weil das eigentlich rausgeschmissenes Geld ist. Aber die 3 Stunden waren schon ausreichend, weil das ist auch schon anstrengend, auf diesen, oh Gott, wie heißt das jetzt, diese Spikes, die man da bekommt, halt zu laufen, weil das sind so ganz, ganz alte, super schwere, unhandliche Teile, mit denen man überhaupt nicht richtig gehen kann. Und das ist dann schon anstrengend irgendwo, aber es ist, was man da alles sieht. Ich meine, ich habe das erste Mal in meinem Leben eine Gletscherspalte gesehen mit Wasser. Das hatte ein Blau. Dieses Blau habe ich noch nie irgendwo gesehen. Auch auf dem Bild konnte ich das nicht festhalten. Und diese Luft und wie dieser Gletscher atmet, also man muss ja dazu sagen, dass der ja auch sich bewegt. Der ist ja nicht, der steht ja nicht nur, sondern da sind ja auch vorne Teile vom Eis abgefallen. Und das hat so ganz laute Geräusche gegeben, die man, so ein Geräusch hat man noch nie gehört. Und das gibt's nur da beim Gletscher. Und das war alles wie in einem Film oder so. Und auch wenn das über 230 Euro gekostet hat, was natürlich zu den Ausgaben dann noch dazu kommt, hätte ich auch noch mehr gezahlt. Auch klar ist es viel Tourismus und so, aber dieses Erlebnis, auf so einem Gletscher sein zu dürfen, ist halt auch wieder, ja, kriegt man nicht so schnell wieder. Also genau. Und da muss ich auch sagen, dass das alles sehr, sehr gut abläuft. Also wir waren da relativ alleine, weil der Gletscher ist natürlich riesig und die Gruppen verteilen sich gut, sodass man oft da ganz alleine war. Und dann kommt noch dazu, dass man die Wanderung auch nur bis 50 Jahre machen darf. Da gab es natürlich heiße Diskussionen der Gruppe, warum darf das niemand mit 55 machen und so weiter. Und das ist natürlich auch absolute Diskriminierung zu sagen, ja, ab 50 geht das halt nicht mehr. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, da haben wir uns schon alle drüber aufgeregt. Ich bin froh, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, das zu machen. Und deshalb würde ich als absolutes Highlight sagen, wer dort ist, wer die Möglichkeit hat, wer das Geld noch hat, sollte das machen, weil man das nie wieder wahrscheinlich machen wird. Der Gletscher dort ist ja relativ stabil. Also aktuell, er ist so wie er ist, ist er gerade stabil. Die anderen Gletscher da in Patagonien ziehen sich ja auch alle zurück. Also wir haben den einen Gletscher da beim Fitzroy gesehen. Der war vor 2 Jahren, war die eine Felswand noch komplett bedeckt. Mittlerweile ist die eben weg. Und das war natürlich dort auch immer ein Thema mit Umwelt, mit Klimawandel und so weiter. War für mich auch spannend zu sehen, wie die Leute, die dort arbeiten und diese Gruppen zum Beispiel führen, wie denen ihre Ansicht ist. Aber das ist natürlich jetzt ein ganz, ganz anderes Thema. Aber so ist da gerade der Stand, dass da die Gletscher alle zurückgehen, bis auf diesen Perito Moreno Gletscher, der eben stabil bleibt. Und auch das kam auch eine Frage, weil ich ein Video gepostet habe, wo das Eis vorne abfällt. Da hat jemand gefragt, ist das wegen Klimawandel und so? Nee, das ist ganz normal. Also der bewegt sich auch. Der bewegt sich auch oft aufs Land zu und schließt zum Beispiel dann dort an. Also das ist mega spannend. Also ich hätte nie gedacht, dass mich Gletscher auch mal so vom Thema her interessieren, wie das da alles abläuft. Und das hat aber auf jeden Fall nichts mit dem Klimawandel zu tun, wenn da Eisbrocken abfallen. Genau, dann drittes Highlight natürlich Fitzroy. Also Fitzroy ist natürlich mega geil mit dem Cerro Torre. Da habe ich auch einen Filmtipp für euch. Also wenn ihr ein bisschen kletteraffin oder outdoormäßig so affin seid, könnt ihr euch mal den Film Cerro Torre, also C-E-R-R-O und T-O-R, ich glaube Doppel-R auch E, Cerro Torre, mit David Lama euch angucken, als er da den Cerro Torre bestiegen ist. Und sehr, sehr spannende Sache. Und wenn man das im Film, wir haben uns den Film im Bus angeguckt, nachdem wir da waren, und da denkt man sich nochmal, krass, Das sieht so gewaltig aus und wir waren da. Also wir waren natürlich nicht auf dem Berg, ist ja klar, aber halt davor. Also das ist natürlich auch was, was man unbedingt machen muss. Diese ganzen Lagunen da vom Wasser, wenn das Wetter noch gut ist und man hat ein bisschen Sonne, ist es einfach so stechend türkis. Das ist einfach atemberaubend. Da findest du keine Worte für. Man kann es nicht beschreiben. Also wirklich einfach mega geil. Ja, dann Torres del Paine, das ist der Nationalpark in Chile. Also noch kurz zum Fitzroy, der gehört ja zum Parc National de Glaciers. Habe ich wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen, aber also so Gletscher-Nationalpark quasi, da gehört er dazu. Und der zweite sehr bekannte Nationalpark, den man auch immer besucht, ist eben Torres del Paine. Das sind diese drei Berge, diese Granitwände oder wie sich das nennt, diese drei Zipfel, die sehen ein bisschen aus wie die drei Zinnen und Torres del Paine allgemein, da wäre ich eben gern noch ein bisschen länger geblieben als nur diese eine Wanderung, aber das ist auch von der Landschaft, von dem ganzen, wie das da wieder aufgebaut ist, wieder ganz anders wie Fitzroy zum Beispiel, also das auf jeden Fall machen, also Fitzroy, Parc National de Glaciers, wie auch immer, dann Torres del Paine in Chile und es gibt noch den Glacier Grey, heißt der, glaube ich, das ist auch einer, der sehr, sehr beliebt ist, den haben wir leider nicht gesehen, aber den könnt ihr euch ja auch mal notieren. Die Pinguine, die gibt es ja auch in Ushuaia, also in der südlichsten Stadt der Welt, kann man auch Ausflüge machen, aber wir waren in Puerto Deseado. Das ist wirklich ein Mega-Kaff und das ist auch relativ neu in dem Reiseverlauf. Also sprich, das gibt's bei den meisten Anbietern nicht, dieser Punkt. Das Dorf ist auch, das sieht man, überhaupt nicht touristisch, da ist wirklich Mega-Kaff. Da findet man schon mal ein Café und das ist auch mal ganz nett, aber das ist halt, das hat keine Promenade oder mal ein paar Geschäfte so für Touris, sondern das ist noch so richtig ursprünglich, sage ich mal. Und deshalb bieten das eigentlich auch keine Leute an. Also das gibt es, glaube ich, auch nur da bei World Inside, soweit ich weiß. Und da war natürlich die Pinguininsel. Also wir waren ja auf zweien, wir waren ja bei den Magellan-Pinguinen und eben bei diesen Rocket-Hoppern. Da müsst ihr halt mal gucken, weil ich euch jetzt nicht sagen kann, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, solche Pinguine oder es gibt ja auch noch Kaiserpinguine, wenn man Glück hat. Da kommt es aber auch immer drauf an, zu welcher Zeit man da ist. Die Pinguine sind ja auch nicht immer da. Also das ist ja auch wieder, wer die Reise der Pinguine gesehen hat, den Film, der weiß ja, dass sie dann auf Nahrungssuche gehen und ihre Kolonie verlassen und so weiter. Oder es gibt Zeiten, wo gerade die Babys dann brüten. Also das kommt halt stark drauf an, wann man da ist. Und dann kann ich euch auch nicht sagen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, eben da Pinguine zu sehen. Also zu der Zeit, wo wir waren, hätten wir auch da Ushuaia die Pinguine sehen können, wenn man da nochmal so eine Tour gemacht hätte. Aber wir waren eben da auf dieser Isla de Pinguina. Könnt ihr auch mal googeln. Einfach eingeben, Patagonien, Isla de Pinguina, da seht ihr das schon. Genau, also da müsstet ihr halt gucken, wenn ihr unbedingt Pinguine sehen wollt. Und da haben wir eben auch die Delfine gesehen, da haben wir die Seelöwen gesehen, da haben wir die ganzen Vögel gesehen. Also das war so die Ecke der Tiere, nenne ich es mal, wo ich nicht weiß, ob das halt alle Leute anbieten. Also alle Anbieter anbieten. Also ihr wisst schon, was ich meine. Genau, dann, das waren schon die drei absoluten Highlights, muss ich sagen. Und ansonsten einfach allgemein das ganze Land. Also Argentinien hat mir auch deutlich mehr gefallen als Chile. Ich war ja damals schon in Chile, auch im Norden, also Atacama-Wüste. Und ich bin einfach von Land und Leuten in Argentinien mehr angetan. Aber das ist natürlich jetzt so rein mein persönliches Empfinden. Aber landschaftlich ist es natürlich überall wunderschön. Also das ist, das steht halt außer Frage. Und Chile und Argentinien teilen sich halt Patagonien, von daher muss man auch beides irgendwie machen. Ja, das waren eigentlich so, ja, Pinguine, Perito Moreno Gletscher, Torres del Paine, Fitzroy und natürlich die Delfine und einfach die ganze Reise. Einfach, ja, traumhaft. Und Schönstes Erlebnis war noch die Frage, ja, waren auf jeden Fall dann das Auge in Auge, Zahn um Zahn mit dem Pinguin, der einem wirklich angeguckt hat. Und das war wahrscheinlich so der Moment für mich, also mein persönlicher Moment. Und ja, das ist natürlich unvergessen. Ja, ansonsten war die Frage noch, das passt ja auch ganz gut jetzt, waren die Touri-Orte überfüllt? Jein. Also das Thema mit den Pinguin-Inseln in Puerto Deseado, nein. Da waren, glaube ich, die einzigen Touristen, was extrem geil war. Fitzroy, Torres de Paine, Perito Moreno Gletscher, ja, weil das ist eine Touri, so ein Touri-Highlight. Und da man natürlich, das ist vielleicht noch der, okay, dann habe ich jetzt doch noch einen Nachteil von Gruppenreisen gefunden. Du bist natürlich an die Zeiten irgendwo gebunden. Das heißt, wenn es heißt, wir frühstücken 7.30 Uhr und 9 Uhr ist Abfahrt, dann bist du natürlich zu den Stoßzeiten. Also es geht quasi fast jeder um 9 Uhr wandern. Wir hatten aber auch oft das Glück, dass unser Guide eben gesagt hat, weil er das wusste, wir gehen eben eine halbe Stunde eher, dann sind wir die Ersten da oben, dann ist nicht schon jemand da. Oder wir gehen eine andere Route, alle gehen diesen Weg, wir gehen von hinten ran, dann sind wir nicht so viele Leute. Also das hat er schon immer mit bedacht. Nichtsdestotrotz wird es halt irgendwann gegen Mittag, aber das ist halt hier wie in den Alpen, wenn man auf den Berg geht und es ist schönes Wetter, wird es irgendwann voll und du bist nicht alleine. Beim Fitzroy oben zum Beispiel hat es sich extrem verteilt, weil es da riesig ist. Also da stört das auch gar nicht, weil man immer seinen Platz findet. Aber die Wege halt hoch. Und man muss halt sagen, dass das ist so dieses Tourismus-Ding. Es geht halt wirklich Hinz und Kunz da hoch, obwohl von denen ganz viele die körperliche Verfassung oder Fitness, sagen wir es mal so, nicht haben. Dann natürlich alle 3 Meter stehen bleiben. Also ich habe da wirklich gar kein Problem mit, wenn die da hochgehen, weil wenn sie es schaffen, finde ich das richtig krass und respektabel, weil das ist auch kein Pappenstiel. Aber das, was ich meine, ist, die halten dann natürlich viel auf und es staut sich. Und wenn du natürlich einfach dein Ding hochgehen willst, könnte es halt einfach ein bisschen eng werden. Das ist noch nicht mal das größte Problem, sondern eher, es gibt auch viele, die gehen dann mit Nike Freeze da hoch, mit Sandalen, mit so Glitzerrucksäcken. Also die sehen aus, als würden sie in die Stadt shoppen gehen und nicht zum Wandern. Und das sind halt so diese typischen Touris, die oft nicht wissen, auf was sie sich einlassen. Die gibt es ja aber auch hier. Also das ist jetzt nichts Neues so. Aber da ist eigentlich dann nur das Problem, dass man zu anderen Zeiten gehen müsste. Sprich, würde ich alleine dahin gehen und würde in El Chalten schlafen und würde zum Fitzroy hochwandern, dann würde ich entweder früh um 6 zum Sonnenaufgang hochgehen. Nee, nicht entweder. Ich würde zum Sonnenaufgang da hochgehen, weil dann geht man quasi wieder runter, wenn die anderen erst hochkommen. Das heißt, man hat den ganzen Weg hoch für sich alleine und ist auch da oben alleine. Es war eigentlich nur zweimal ein bisschen nervig. Das war eben Fitzroy dann beim Abstieg, weil noch 1.000 Leute nach oben wollten. Und eben in Torres de Paine, als wir da zum Gipfel sind, sind dann auch noch super viele hoch und man muss ja erst die Leute hochlassen, bevor man runtergeht. Das heißt, man stand auch viel. Aber das ist wirklich nur ganz oben, kurz vorm Gipfel. Ich muss dann wieder sagen, man ist dann im Urlaub und denkt sich so, ja mein Gott, dann ist es halt jetzt so. Klar wäre es schöner, wenn man jetzt hier alleine wäre, aber dann muss man halt früh los oder man geht zum Sonnenuntergang. So würde ich es auch machen. Also so wie wir es hier machen, wenn wir hier wandern gehen oder Sonnenaufgangstour machen, gehen wir ja auch und es ist keiner. Und wenn du dann beim Abstieg bist, dann rennen halt alle hoch. Also das ist ja typisch, deshalb muss man einfach gucken, wann. Und wie gesagt, im Januar wären viele aus Südamerika da, weil die dann Ferien haben und wir quasi mit Februar, März da jetzt noch viel Glück hatten. Im Allgemeinen empfand ich es nicht als extrem nervig, bis auf diese 2 kurzen Momente, wo man dachte, jetzt könnten die Leute mal verschwinden, weil wir auch wirklich viele Touren gemacht haben und Orte gemacht haben, zum Beispiel in Ushuaia, wo wir in der Laguna Esmeralda waren. Da war es wirklich wenig. Es waren ein paar Leute, aber auch niemals nervig. Von daher, in alles im Allem war es okay für das, dass es wirklich sind, dass die Touri-Hochburgen sind. Das muss man einfach mal sagen. Genau, also
Es ist alles, geht nach Zeit und Planung und Zeitmanagement. Dann kann man die Meute umgehen. Genau, also was muss man gesehen haben, war noch eine Frage, aber das kann ich, habe ich schon beantwortet mit meinen Highlights. Das muss man auf jeden Fall gesehen haben. Dazu würde ich aber noch sagen, Ushuaia, das ist alles, also ihr dürft nie vergessen, dass die Städte da nicht wahnsinnig schön sind. Das sind auch keine so wie so niedliche italienische Städtchen oder so, wo man so durch so Gassen flaniert. Das ist immer nie wirklich schön von der Stadt oder vom Ort. Aber man darf nie vergessen, dass man dort ist wegen der Landschaft und der Natur. Und auch die Städtchen haben teilweise ihre netten Ecken. Das findet man dann auch. Und Ushuaia ist natürlich die südlichste Stadt der Welt und das ist alles darauf ausgelegt. Ne? Also es ist überall steht Fin del Mundo, also das heißt Ende der Welt oder End of the World, dann das südlichste Postamt der Welt. Ich meine, die Frage ist, muss man das gesehen haben? Dann sage ich mir, wenn ich einmal dort bin, sage ich so, ja, na klar. Wir waren ja dann dort auch noch in diesem Nationalpark Tierra del Fuego. Das ist ja dann da in Ushuaia, wo wir dann auch noch Kanu gefahren sind, quasi wirklich bis zum Ende der Welt. Also da war dann auch das Schild, hier ist dann quasi vorbei sozusagen. Und ja, da ist halt auch nochmal richtig geil von der Landschaft und das muss man auch gesehen haben. Das ist natürlich immer so, auf was legt man Wert? Wenn jemand sagt, ich kann mit Tieren gar nichts anfangen und Pinguine interessieren mich nicht, dann sage ich, dann musst du die Pinguine auch nicht sehen. Also was man zusammenfassend eben Perito Moreno Gletscher, Torres de Paine, Fitzroy, Ushuaia, Laguna Esmeralda, Tierra del Fuego, südlichstes Postamt der Welt, Buenos Aires natürlich, ganz wichtig, habe ich noch gar nicht erwähnt, Pinguine, Delfine, Seelöwen, wäre so das, wo ich sage, das muss man auf jeden Fall gesehen haben. Ja, ich bin, glaube ich, jetzt fast am Ende. Ich hätte jetzt im Leben nicht gedacht, dass es doch so lang wird, aber ja, gibt einfach viel zu erzählen oder ich habe einfach viel zu erzählen. Aber die eine Frage möchte ich natürlich noch nehmen zum Thema Laufen. Wo kann man am besten laufen? Es war ja jetzt erst vor kurzem die Weltmeisterschaft im Trailrunning in Patagonien. Das heißt, man kann dort wunderbar laufen, wenn man Trails läuft. Die Sachen, die wir dort gewandert sind, kann man natürlich rennen. Also wir haben auch einige Trailläufer gesehen. Quasi alle Highlights, die ich jetzt aufgezählt habe, bis auf den Gletscher natürlich. Und die Pinguininsel kann man in diesen ganzen Nationalparks auch laufen. Wichtig ist halt, dass man da natürlich seinen Müll mitnimmt und so, aber das versteht sich alles von selbst. Aber da waren einige, die das gerannt sind, wo wir halt gewandert sind. Also das ist quasi wie hier. Ich suche mir ja auch manchmal Wanderstrecken aus, die ich dann halt einfach renne. Und wenn man dann eben noch früh losgeht, dann umgeht man halt auch die Touristengruppen wie uns. Genau, Gelände war noch die Frage. Das ist eigentlich so ein bisschen auch wie bei uns hier in den Alpen teilweise. Also es wird oben natürlich steinig und sehr steil und da muss man klettern und auch auf allen Vieren und sowas. Aber es gibt natürlich auch weiter unten, wird es dann eher so ein bisschen breiter, man hat viele Wurzeln. Also es ist anspruchsvoll und technisch. Es ist jetzt hier nicht so Waldweg wie Erzgebirge oder Thüringer Wald, wo man so breite Waldautobahnen hat, sondern es gibt eben schon, also es ist schon sehr anspruchsvoll, aber es gibt auch wieder Teile, da geht's wieder. Von daher ist es sehr abwechslungsreich, wie überall und natürlich auch so ein bisschen abhängig, wie viel Erfahrung man mitbringt und so weiter. Aber man kann da richtig geil laufen und es ist auch noch ein Ziel von mir, irgendwann nochmal zurückzukommen und da eben zu rennen. Ich hätte eh nicht rennen können, weil ich ja diesen Husten hatte, von daher war das mit dem Wandern und ich wollte eh auch Fotos machen und so war das für mich alles ganz, ganz fein und tutti. Trail-Events oder Events, Lauf-Events war auch noch eine Frage. Wir hatten tatsächlich ein Event am 7. März. Wir sind aber am 5. März schon abgereist in Ushuaia. Da gab es ein Trail-Event. Und es gibt, ich hatte mich im Vorfeld ja auch erkundigt und gedacht, vielleicht gibt es da ja ein Event, dann kann ich mitlaufen und noch eine Medaille kriegen. Die waren aber alle schon gewesen, glaube ich, im Februar dann, also schon davor oder im Januar. Also wie gesagt, halt im Sommer. Man muss das so sehen wie hier. Hier sind ja auch viele Trail-Events im Juni, Juli, August. Und sozusagen ist es da so Dezember, Januar, Februar. Also das war dann, wir waren ja jetzt schon am Ausklingen der Sommersaison. Da kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut laufen, wandern und klettern. Also allgemein sehr, sehr freundlich für Menschen, die sich einfach draußen bewegen wollen. Ja, und dann die letzte Frage. Ich finde, es ist zwar nicht so eine sexy Abschlussfrage, aber sie wurde gestellt, ob ich Angst hatte. Ich glaube, es gibt einfach super viele Vorurteile, wenn die Leute an Südamerika und Argentinien, Kolumbien, Brasilien und so denken. Man kann schon mal sagen, Patagonien ist im Vergleich zu den Ländern, wo ich auch war, gar nichts. So sicher wie da habe ich mich selten irgendwo gefühlt, was zum einen natürlich daran liegt, dass man in einer Gruppe unterwegs ist, mit einem Guide, man hat einheimische Busfahrer und man ist da so ein bisschen in seiner Blase. Aber auch in Buenos Aires und ich war in Bogota, also Hauptstadt von Kolumbien, ich war in Quito, Hauptstadt von Ecuador, ich war in La Paz, ich war in Lima, Hauptstadt von Peru, ich war in Santiago de Chile, Hauptstadt von Chile, wie gesagt, La Paz von Bolivien und habe halt den Vergleich und ich muss sagen, Buenos Aires ist einfach so geil. Es ist eine super angenehme Stadt, es ist sehr, sehr sauber, verhältnismäßig einfach zu allem, was ich sonst dort kenne. Und ich hatte dort nie das Gefühl, dass man sich irgendwie unsicher fühlen muss, gar nicht. Also, dass man dort den Rucksack vorne ran nimmt, ist genau wie in Berlin oder sonst wo. Oder das mache ich auch in New York. Also das ist jetzt nicht besonders anders. In Quito zum Beispiel, in Ecuador, stand an jeder Ecke Militär mit wirklich harten Waffen, sage ich mal. Und ja, da hat man schon ein anderes Gefühl dann. Also da fühlt man sich nicht unbedingt sicher, sondern denkt sich so, okay, warum stehen die hier? Ne, das hat ja einen Grund. Von daher muss ich sagen, braucht man in Patagonien gar keine Angst haben. Ich würde es auch jederzeit alleine als Frau machen da, weil es einfach auch so touristisch ist, was dann halt für die Sicherheit immer ein gutes Gefühl gibt. Auf eigene Faust lässt sich es daher auch super erkunden. Und es ist wie immer halt, man sollte nicht unbedingt seine teure Rolex-Uhr tragen, wenn man durch die Stadt läuft und einfach ein bisschen Respekt vor Land und Leuten zeigen. Und dann ist das eigentlich nie ein Problem. Und in den Nationalparks und so sowieso nicht. Aber wenn man jetzt in Buenos Aires ist, da kann man auch abends noch durch die Stadt laufen. Also wenn man in einer Gruppe ist, und dann guckt man halt, dass man da nicht mit dem fetten Geld rumwedelt. Aber das sind Selbstverständlichkeiten, finde ich, die man in keiner großen Stadt machen sollte, um einfach niemanden zu provozieren und es nicht herauszufordern, sondern einfach immer bedeckt halten. Genau, deshalb Angst, nein. Ich hatte aber auch damals keine Angst in Kolumbien und da haben viele gedacht, oh mein Gott, du wirst eingesperrt und Drogen und hier und da. Da muss man sich immer im Auswärtigen Amt auch informieren, was da steht. Wir sind ja auch in Chile, also ich nicht, ich war ja zu Hause, weil ich krank war, aber die anderen von der Gruppe sind ja in so eine Demo geraten. In Chile sind ja diese Demos noch am Laufen gegen die Regierung und wenn man sich damit mal beschäftigt, das ist echt krass, gegen was die auch demonstrieren. Und ich habe ja schon gesagt, Chile ist sehr teuer und die Leute verdienen aber nichts und das ganze System ist da einfach schlecht. Und da sind natürlich Sachen, da sollte man sich vielleicht nicht unbedingt in die Demo reinstellen, aber selbst da war es jetzt nicht gefährlich für uns oder so als Touristen. Von daher, ich bin da vielleicht aber auch ein bisschen nicht so ängstlich auch eingestellt, weil ich es einfach schon mal gemacht habe in Regionen, wo es wirklich anders aussah, fand ich es halt jetzt hier einfach sicher, aber das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Deshalb lest euch Blogs durch. Also alles, was ich euch hier schilder, sind meine persönlichen Eindrücke. Und nur weil ich mich sicher gefühlt habe, heißt das nicht, dass sich ja auch andere sicher fühlen. Also da kann ich nur empfehlen, lest ganz viele Blogs. Das ist immer das Allerbeste. Also Blogs haben mich damals auch auf meine dreimonatige Reise begleitet, weil das einfach oft die Sachen widerspiegelt, die du dann auch erlebst. Und da viel recherchieren einfach, sich anhören, was andere zu sagen haben und nicht auf irgendwelche komischen Klischees oder Vorurteile so viel Beachtung geben, sondern wie immer mit so einem gesunden Menschenverstand an alles gehen und dann die Sachen genießen und einfach Land und Leute genießen, weil die Leute da einfach super herzlich sind. Also ich kann sagen, Argentinien hat mich absolut geflasht. Ich hätte nicht gedacht, dass mich Argentinien so beeindruckt, auch von den Menschen her, ist auf jeden Fall von Land und Leuten von diesen, glaube ich, 6 Ländern, die ich da jetzt schon gesehen habe, auf Platz 1, würde ich sagen, so in Summe. Von daher, für mich gibt es einen riesengroßen Daumen hoch für Argentinien und für Buenos Aires und für die Leute und für alles einfach. Und ja, wird auch jedenfalls ein Land sein, wo ich vielleicht auch nochmal zurückkommen könnte, kann ich mir vorstellen. Aber jetzt stehen erstmal andere Sachen an. Sprich, ja, weiß ich nicht. Grönland oder so, das ist noch auf meiner Liste ganz, ganz, ganz weit oben. Ja, aber der, ja, das geht jetzt schon zu weit. Ich habe mich jetzt schon hier 1:40, also gönnt euch. Ich hoffe, ihr habt noch so ein paar Longruns vor euch, wo ihr das gebrauchen könnt. Ansonsten hoffe ich, hat es euch ein bisschen geholfen, eure Fragen zu klären oder ein Gefühl für das Land oder für die Region zu bekommen, auch für das Thema Gruppenreise und was man erwarten kann, was nicht. Aber Fazit, es war einer der schönsten Reisen, die ich gemacht habe, was natürlich an der Region und an dem Land oder an den Ländern liegt, aber auch an der Gruppe, an dem Reiseleiter, an den, wie es organisiert war. Also da muss man schon sagen, Hut ab. Und jeder, der von euch da noch so ein bisschen überlegt, ob man das machen sollte oder nicht, ich sage nur, probiert es mal aus, so eine Gruppenreise. Ich habe zwar auch vieles gehört, wo die aus unserer Gruppe, die gesagt haben, also so eine geile Gruppenreise hatten wir noch nie. Aber ich denke mal trotzdem, man lernt neue Leute da kennen und erlebt da richtig coole Sachen und muss sich um nichts kümmern, kann das halt genießen. Also da muss man so ein bisschen abwägen, aber ein Testlauf ist es wert. Ich habe es gemacht, habe es nicht bereut, muss ich sagen. Habe alles nicht bereut, ich habe keinen einzigsten Euro bereut. Und ja, das ist so mein Schlusswort. Patagonien, richtig geil. Macht es, wenn ihr könnt. Wenn ihr noch irgendwelche spezielleren Fragen habt, gerade so auch nochmal das Thema Essen, da bin ich jetzt gar nicht drauf eingegangen, weil das vielleicht auch nicht so viele von euch betrifft. Aber gerade wenn man kein Fleisch isst oder vegan lebt, gibt es da sicherlich noch einige Dinge zu besprechen. Also da könnt ihr mich einfach dann mal persönlich anhauen, wie das so ist, was ich denke, euch mitgeben zu können. Und ansonsten, ja, guckt euch einfach Instagram nochmal an und ja, schwelgt nochmal mit mir gemeinsam in Erinnerungen. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch einen schönen, ja, weiß ich nicht, Resttag, Restabend, je nachdem, wann ihr es hier hört. Und hoffe, wir hören uns ganz bald wieder beim neuen Podcast. Ich drücke euch und schicke euch viele gute Vibes noch, Urlaubsvibes und ja, sag mal so, bis zum nächsten Mal.
Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.runskills.de.